Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast.
Let's go! Come on!
Und Gordon. Jetzt hat es endlich mal, also ich finde, so macht es viel mehr Sinn, als wenn man sich gegenseitig erwähnt.
Gut.
Aber liegt ja an mir, ne, dass ich zu blöd bin, um das zu verstehen.
Nichtsdestotrotz haben wir uns zusammengefunden für ja unsere Jahresabschlussfolge eigentlich. Game of the Year 2023. Allerdings ist es bei uns wahrscheinlich eher so, was haben wir gespielt?
Ja, es ist schwer.
Weil, also durchgespielt habe ich definitiv nicht alles von meiner Liste. Und ja, es kam so viel raus dieses Jahr. Also ist unmöglich, da wirklich alles mit einzubinden.
Ich schmeiß mal nebenbei Steam an, damit ich hier noch mehr als 3 Spiele nennen kann. Ja, du hast total recht. Und ich sehe ja die Liste hier, die du netterweise vorbereitet hast. Und da stehen so viele Spiele drauf. Und so wenig Spiele, die man davon, also allein schon Baldur's Gate 3. Ich habe das nicht mal angespielt. Weil wann? Wann soll ich das denn machen? Ich weiß, jeder sagt, dass das super ist, das Spiel, und toll und
macht auch viel. Bei den Video Game Awards als bestes Spiel gewählt.
Das kann ich, also glaube ich total, dass das so ist. Aber da hätten wir ja nichts anderes spielen können. Nichts. Nüschte.
Brauchst auch nichts mehr anderes, Gordon. Du brauchst nichts mehr anderes.
Und alles, was ich von dem Spiel sehe, na, heute habe ich wieder so einen Videoausschnitt davon gesehen, ohne zu wissen, dass es von Baldur's Gate 3 ist. Ich habe das erst am Ende dann erfahren. Eine Umwandlung von einem Ritter in so einen Mindflayer, also so ein Cthulhu-artiges Vieh mit Krakenkopf und so. Das ist auch aus Baldur's Gate 3. Das sieht alles geil aus. Aus Belgien, ne? Was kommt denn Gutes aus Belgien? Also, außer Schokolade und frittierte Snickers irgendwie.
Und Fritten an sich.
Ja, also, ich wusste das bis vor kurzem gar nicht, dass das ein belgischer Entwickler ist, die das gemacht haben. Back to topic.
Also, wir haben alle Spiele für nicht Baldur's Gate 3 gespielt, das haben wir gleich festgestellt.
Ja.
Whatever.
Es wäre ja auch langweilig, wenn wir jetzt hier nur die Spiele aufzählen, die jeder andere schon erzählt hätte, oder?
Ja.
Findest du nicht?
Ist doch immer also, dasselbe.
Wir hätten ja auch sagen können, okay, die besten Spiele 2023, warte, das neue Zelda, das neue Spider-Man, Baldur's 3, Diablo 4, habe ich noch irgendwas vergessen? Ist irgendwas Krasses noch rausgekommen
dieses Jahr? Diablo 4 Remake.
Ah, ja, okay. Und dann
Alan Wake 2, die Mario-Titel, genau, Mario RPG.
Mario Wonder, genau.
Ja.
So. Danke für die Zelda. 20 Game of the Year 2023 Folge. Wir hören uns in 2024 wieder. Happy Hanukkah, schöne Weihnachten, guten Rutsch und tschüss.
Nee,
ja, eher langweilig, oder?
Bevor wir uns jetzt darüber so aufregen, lass uns einfach durchgehen, was wir so haben, ne?
Ja, schieß mal los hier mit deinem ersten Titel auf deiner Liste hier.
Ich geh mal tatsächlich alphabetisch durch. Amnesia the Bunker. Das haben wir auch im Streamer gespielt. Ich muss sagen, seit dem Stream habe ich das nicht mehr angefasst. Ich fand's mega stressig einfach nur. Es ist so ein bisschen Richtung Alien ist Isolation. Ne? Das habe ich auch ein bisschen angespielt und dachte so, oh, es ist so stressig. Und dann hast du irgendwie, also momentan bin ich an einem Punkt, wo ich keinen extra Stress noch brauche, um mich irgendwie auszulasten. So. Also ich habe auch nicht mega viel Stress in meinem Leben oder sowas, aber wenn ich mich dann abends hinsetze und noch irgendwas spielen will oder so, dann muss ich mich nicht noch so fertig machen irgendwie.
Ich glaube, der große Unterschied bei so einer Art von Spiel, also auch bei Alien Isolation, um das nochmal mitzunehmen, ist, ob du das alleine spielst zu Hause oder ob du das mit jemandem zusammen spielst oder mit einer Gruppe oder so. Das ist wie Horrorfilme gucken. Ne? Alleine einen Horrorfilm gucken, kannst du machen, aber in der Gruppe Horrorfilm gucken ist was ganz anderes. Ne? Und dann je nachdem, was du eben, welche Erfahrung du haben möchtest, demnach würde ich das Medium dann eben auch konsumieren. Und bei Amnesia the Bunker, ich bin überhaupt kein Amnesia-Spieler alleine. Ich scheiß mir da ein bei. Gebe ich offen zu hier, ich kack mir da ein bei dem Spiel. Und dementsprechend würde ich wahrscheinlich auch The Bunker nicht alleine spielen wollen. Das ist einfach nichts für mich. Da geht mir die Pumpe.
Ja.
Ich habe ich habe ja so einen niedrigen Puls und dann da ist mein Puls auf einmal dann auf 65, kann ich dir sagen. Das ist, ja, als ob ich hier irgendwie auf der Flucht bin.
Also die vorherigen Spiele, ich glaube nach dem Original Amnesia Dark Descent, gingen mehr in die Richtung von, ja, so Walking Simulators eher, ne?
Na, Machine of Pigs war auch noch ähnlich wie der erste Teil.
Also, du hast einfach sehr viel Story, ne, wo du einfach nur rumsuchst und irgendwelche Sachen siehst. Und dann hast du so ein, zwei Szenen, wo du getötet werden kannst und so, wo du ausweichen musst. Und dann der Rest ist aber feindfrei. Und The Bunker geht eher wieder in die Richtung, du kannst einfach jederzeit völlig dezimiert werden. Und ich fand's halt sehr, ja, ich weiß nicht, also sehr anstrengend. Einfach, du musst es auch genau wissen, was du machen musst, so damit du nicht ständig verletzt wirst und so. Es war ein bisschen weird, aber viele Leute fanden das richtig geil. Ich würde mich auch nochmal dran setzen, wenn ich wirklich mal den Nerv habe und mich da wirklich reinarbeiten. Also für mich ist es nicht so, dass ich da zu zweit sein muss. Ich fand es im Stream ehrlich gesagt anstrengender, weil ich immer das Gefühl hatte, abzukacken.
Ja, weil wir die über die Schulter gucken die ganze Zeit. Genau. Ja, ja, gut.
Das fand ich anstrengend. Ja, aber also es ist cool geworden und ich finde, es macht den notwendigen Schritt weg von diesem Walking Simulator-mäßigen, weil das letzte, was wir gespielt haben, das wurde ja doch sehr langatmig.
Das war ein reiner Walking Simulator, da war fast gar nichts.
Ja, ab und zu mal kam so ein Monster, aber ja, das ist, war tatsächlich nicht ganz so spannend, weil die Story auch nicht so mega spannend war irgendwie.
Ja. So, was hast du als nächstes? Das habe ich noch nie gehört. Chop Goblins?
Ja, das ist von dem Typen, der Squirrel Stapler.
Ah, zum Beispiel, okay, ja, alles klar.
Kennst du ja. Also der hat natürlich auch Dusk gemacht, was, glaube ich, das bekanntere von den Spielen ist. Ne? Und der macht einfach sehr viele Indie-Games immer wieder. Und auch sein, ich glaube, er hat zwei Brüder, die sind beide auch Programmierer und arbeiten an Games. Und ich habe noch ein weiteres von seinem Bruder hier auf der Liste. Das kam auch dieses Jahr raus. Also ja, ich habe hier Chop Goblins. Das kam aber schon Ende 2022 raus. Aber da haben wir nicht mehr drüber geredet.
Ob wir das noch zählen können, Tobi, ich weiß ja nicht. Ne? Also in unserem sehr strengen Wertungsreglement, ja, das genau. Ne, schwierig.
Ja. Wir gehen vor immer von Dezember zu Dezember. So.
Ach so, okay, ja, alles klar. Ja, was ist denn das andere Spiel von ihm? Von seinem Bruder?
Dusk. Achso, My Friendly Neighborhood. Das ist von einem anderen.
Ah, das hast du mal erzählt, ja.
Ja, da kann ich auch noch was dazu sagen. Also Chop Goblins ist halt so ein Micro-Shooter eigentlich fast schon, ne? Also du hast irgendwie, ich glaube, 5 Levels oder sowas. First-Person-Shooter. Und ist super lustig und mit Retro-Grafik und sowas halt in die Shooter-Game. Aber
Okay. Ja,
es gibt halt so eine Gruppe von Leuten, die wissen einfach, wie sich sowas anfühlen muss, und er gehört dann halt dazu. Und ich spiele eigentlich fast alles von dem, was er rausbringt.
Ja, sieht wieder aus wie 1997, ne?
Ja. Iron Lung hat er herausgebracht, was der totale Durchbruch für ihn war, auch wieder. Also, oder total gut ankam. Wer war das? Markiplier draußen Film machen will.
Ach Gott.
Wer weiß, wie das laufen wird, aber.
Ja, das. Ich meine, wir leben zwar auch davon, von schlechten Spieleverfilmungen, aber egal.
Ja, das würde ja als minimalistischer Indie-Film funktionieren, ne? Weil es findet ja alles in so einem U-Boot statt.
Es würde eine Menge funktionieren, wenn es denn gut gemacht wäre.
Ja, ja. Nee, aber okay. Chop Goblins ist mehr so, die Goblins sind los und reisen durch die Zeit und machen irgendwelchen Quatsch.
Man kennt es.
Die abballern.
So. Ja, das ist halt die Unkreativität von Spieleentwicklern. Es ist ja, jedes zweite Spiel ist ja so, dass die Goblins durch die Zeit reisen.
Ja, ist, wie gesagt, es ist so ein nettes kleines Spiel, was du einfach durchspielen kannst, und dann freust du dich und das war's. Jetzt hat er zum einjährigen Jubiläum auch nochmal einen Patch rausgebracht mit 2 neuen Waffen, die man ausprobieren kann. Ist sehr lustig gemacht.
Apropos lustig gemacht, Tobi, das nächste Spiel auf deiner Liste ist das Dead Space Remake.
Ja. Das habe ich jetzt endlich mal durchgespielt, tatsächlich.
Ich versuche dich mal zu zitieren. Ich versuche es, aber mir fällt gerade überhaupt nicht die richtige Wortwahl dafür ein. Als du das Spiel letztens beschrieben hast, hast du kurz überlegt, was denn daran eigentlich jetzt neu wäre an dem Spiel, weil es dir überhaupt nicht aufgefallen ist, dass es ein Remake ist. Na, das ist ja der Begriff, den benutzen wir relativ häufig, dass es dieser Nostalgiefaktor ist. Irgendwie, du hast ein Spiel sehr viel besser in Erinnerung, als es denn eigentlich war.
Ja.
Und also grafisch oder spielerisch kann beides irgendwie funktionieren. Meistens ist es aber eher so ein grafisches Ding. Und dann guckst du dir das Original nochmal an und denkst so, oh, um Gottes Willen, wie konnte ich das jemals spielen? Bei Dead Space Remake erinnere ich mich nur bei deiner Erzählung daran, dass der eine Teil, für den Dead Space 1 bekannt ist, weil das der beschissenste Teil in dem ganzen sehr runden Spiel ist, dieses Asteroiden-Abschießen, dass der komplett überarbeitet wurde und ja. jetzt halt ordentlich funktioniert. Gibt es ja, andere Sachen, die dafür anders Section. Gemacht wurden?
Ja, nee, nicht direkt. Also, ja, du hast eigentlich. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht jedes extreme kleine Was? Teil von Dead Space noch auswendig, aber.
Tobi, du hast dich doch auf den Podcast vorbereitet, oder?
Das ist das Genauso Einzige, was mir
eigentlich sorgsam wie ich ist. Übrigens. Ja, also hat es dir Spaß gemacht?
Ja, aber ich habe danach das Gefühl gehabt, so hätte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt machen müssen, weil ich hatte Dead Space noch relativ gut in Erinnerung. Ja. Wir haben es ja in den letzten 2-3 Jahren oder so nochmal komplett gespielt.
Ja.
Hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel mehr gebracht. Also das Einzige, was sie geändert haben, was mir wirklich stark aufgefallen ist, ist, dass sie das System, mit dem du Sachen unlockst, haben sie geändert.
Okay.
Also du musst nicht mehr diese Notes aufheben, ja. sondern du bekommst im Laufe der Story einfach Keycards mit höheren Levels. Ne? Also da gibt's irgendwie 4 Security Levels. Und sobald du dann das höchste Level bekommen hast, kannst du durch das ganze Spiel nochmal zurücklaufen und kannst noch Türen öffnen, die vorher nicht zu öffnen waren. Sowas in der Richtung, ja. Und es gibt ein paar Side-Quests, die du machen kannst, wo du einfach nur bestimmte Sachen finden musst oder so, ne?
Okay.
Das haben sie alle hinzugefügt. Arme. Genau. Schneide sonst
die Arme. Sammel alle Babyleichen. Ja, okay. Ja, genau. Also mir ist es auch in Erinnerung geblieben als, jetzt nochmal Dead Space. Ich kann das Spiel eigentlich noch auswendig. Gefühl.
Also es gibt bestimmt so Feintuning bei den Waffen und so weiter und so fort. Ich glaube, die haben alles ein bisschen angeglichen. Aber mich hat es trotzdem zum Beispiel immer noch aufgeregt, dass du beim Endboss und auch bei diesen Tentakel-Greifen-mich-Sequenzen, wenn du da halt eine scheiß Waffe hast dafür, dann kannst du einfach nochmal laden. Weil es einfach Pech gehabt. Und also auch ich musste den Endboss 2-mal spielen, weil ich am Ende dann nur keine Ahnung, was für ein Gewehr hatte, was halt so super verzögert geschossen hat. Ich glaube, die Ripper Blades oder was weiß ich, was ich da benutzt habe. Und das war halt unmöglich, diese letzte Phase damit zu spielen, weil du nichts getroffen hast. Und das hat mich das Viech aufgefressen. Also, yay. Da musste ich neu laden, meine ganzen Upgrades auf das Impulsgewehr schmeißen. Nur damit ich den Endboss machen konnte. Und ja.
Dafür ist das Spiel auch nicht in Erinnerung geblieben für den Endboss. Ne? Der war irgendwie gerusht. Also das war einfach nur so, okay, was können wir noch machen, um das Spiel jetzt zu beenden? Ja, komm mal einfach ein riesiges Monster rein. Oh, okay, gut, alles klar.
Noch eine Sache, die haben geändert, dass Isaac die ganze Zeit redet. Also er ist kein stummer Protagonist mehr.
Ach, ja, das er ist hat aber schon mal Dialoge. Ein wichtiges Element.
Ja, aber das Spiel ändert sich dadurch nicht massiv.
Gut, solange man die Story immer noch nicht versteht am Ende. Also wir müssen ja jedes Mal drüber nachdenken, was ist es denn jetzt eigentlich, was da passiert? Und es ist ja sehr offen gehalten, weil das viel Interpretationsspielraum bietet. Worauf hast du das gespielt? PC oder?
Ja, PC. Ne? Ist immer noch nicht die beste Variante, weil man da diese krassen Stutters hat, ne? Selbst auf einem relativ aktuellen PC.
Wenn du es jetzt vergleichen musst, Callisto-Protokoll gegen Dead Space Remake, was würdest du eher empfehlen?
Ja, ich habe Callisto Protocol ja nur bei dir gesehen. Also ich habe es nie selber gespielt bisher. Aber wenn du jetzt keins von beiden gespielt hast und so und entscheiden müsstest, würde ich schon eher Dead Space spielen. Und wenn es dann immer noch quasi brennt und juckt, dann könnt ihr noch die Callisto Protocol Salbe drauf machen. Aber wer weiß, ob das nicht schlimmer macht.
Ich überlege gerade, wann ist denn Callisto Protocol rausgekommen? Ist es 2022 rausgekommen oder 2023?
War 22, das nicht auch? Ne? Am Ende von 2022?
Ich würde es jetzt auch denken. Ich würde es mal mit reinziehen hier. Ich habe jetzt das neue, also das Dead Space Remake noch nicht gespielt. Callisto Protocol ist ja nicht schlecht. Na, es ist so.
Es ist nur kein neues Dead Space, ja.
Genau, es ist nur kein neues Dead Space. Es ist sehr ähnlich, ne? Und man merkt schon, dass da die gleichen Leute mitgemacht haben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Crafton das überhaupt überlebt hat. Den desaströsen Release von dem Spiel.
Ich glaube ist ja schon.
Gut angekommen. Aber das Spiel ist nicht schlecht, Callisto Protocol. Ne? Es ist more of the same, mehr oder weniger. Mit einem unsympathischeren Charakter als Isaac. Wie auch immer man das hinkriegt. Weil Isaac hat ja eigentlich im ersten Teil gar nichts gesagt. Naja, ich würde es trotzdem, also man sollte es sich mal angucken. Wenn man die Dead Space Spiele mag, bis Teil 2 zumindest, weil Teil 3 ist ja schon ein bisschen sehr anders, dann kann man sich das durchaus antun. Und dann haben wir festgestellt, dass die Xbox-Variante nicht die beste Variante ist, sondern die PlayStation 5-Variante müsste die bessere Variante sein.
Von was Spiel, jetzt? Ne?
Von Callisto Protocol.
Ah. Lustigerweise bei beiden Spielen dasselbe Prinzip. Also die PS5-Version ist tatsächlich die beste, okay. Weil die bei Callisto Protocol, ja, wir haben uns damals ein bisschen gefetzt deswegen, aber rein faktisch gesehen von verschiedenen Seiten festgestellt, gibt's dort ein paar Effekte, die sonst fehlen bei den anderen Versionen, irgendwie bei Xbox.
Ja.
Was keinen Mega-Unterschied macht, aber sie sind da. Und bei Dead Space ist das ist der Unterschied tatsächlich, dass es sonst auf anderen Versionen Stutters gibt, also so Micro-Stutters und sowas, durch Shader-Compilation. Und die also PS5 hat das wohl nicht. Oder am wenigsten.
Stutters sind mir jedenfalls beim Spiel nicht aufgefallen, aber es ist kein Indikator, ob das existiert oder nicht existiert. Also wenn ich
Bei PC ist es mir wirklich sehr deutlich aufgefallen. Ja, okay. Also so wirklich, du läufst teilweise in einen neuen Raum rein oder hast es gerade neu geladen von null und du willst dich drehen und dann hängt das eine Sekunde lang, bis du dich wieder bewegen kannst. Ja, also ist schon krass.
Was haben wir denn hier noch? Ach, ich überspringe mal kurz einen Titel hier auf deiner Liste und ich gehe mal direkt zum nächsten, weil da kann man locker eine Minute drüber sprechen. Wir haben hier Forspoken auf unserer Liste.
Ja.
Ich meine, wir haben das angereicht bekommen, das Spiel. Wir haben gesagt, gesagt bekommen, spielt das mal, ne? Und wir müssen das streamen, wir haben den Key bekommen, was auch immer. Aber das ist nix. Das ist nix, das Spiel. Irgendwie, das versucht auf sehr krasse Art cool zu sein, das Spiel. Also es ist gezwungen cool und gezwungen auch viele Gameplay-Mechaniken in dem Spiel drin, die sagen so, ey, guck mal hier, dieses Traversing-System, das ist gut. Das Monster-Design ist sehr asiatisch, würde ich sagen. Also das ganze Game ist sehr, sehr asiatisch hochgezogen, mit aber sehr westlichen Charakteren und einem westlichen Nebensetting mit New York City. Ah, das ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Das ist irgendwie sehr Final Fantasy-mäßig mit so einer ganzen Society, die da im Spiel mit drin ist und epischen Ausmaßen und man fühlt das aber überhaupt nicht. Und ich habe das ja jetzt doch eine ganze Weile gespielt, das Spiel.
Ja.
Nee, das wird nicht besser.
Also ich bin einfach überhaupt nicht reingekommen. Ne? Ich habe es mindestens 2 Stunden gespielt oder so.
Ich habe es länger gespielt, bestimmt 5 Stunden oder so.
Ja, und du wirst einfach nicht warm. Es zündet nichts. Da kommt einfach nichts. Bei Final Fantasy 13 war ja auch dieses krasse, ne, dass du super lange gebraucht hast, bis überhaupt das Spiel sich wirklich entfaltet hat. Aber zumindest hattest du da mehr Intrigue irgendwie. Also zumindest hat es sich irgendwie interessiert, so halbwegs. Bei Forspoken ist das irgendwie so, es gibt mir gar nichts am Anfang. Und ich habe schon öfter gehört, dass es in der Open World dann später wirklich lustig wird auch. Und je länger du das spielst, je mehr Kräfte du bekommst, desto mehr Spaß macht es, sich auch in dem Spiel aufzuhalten. Aber das ist schon ein großer. Du hattest ja nur Sequenzen. Ich habe einfach nur 2 Stunden lang fast Sequenzen gehabt und dazwischen so ein Fitzelchen Gameplay. Es ist einfach übertrieben.
Ja, also da. Es fehlt einfach an allen Ecken und Enden bei dem Spiel. Und wenn ich sowas schon höre, ne, wenn du es weiterspielst, dann macht's Spaß und die Fähigkeiten, bla. Ja, aber sollte es nicht direkt von Anfang an Spaß machen? Das ist so, nee, du musst sie dir nur schön saufen. Je mehr Alkohol du getrunken hast, umso besser wird's. Ja, aber irgendwie sollte es ja auch ohne Alkohol Spaß machen. Also ich weiß nicht, ne, wenn ich das mit einem Zelda vergleiche, es macht direkt von Anfang an Laune. Und auch mit wenig Fähigkeiten zum Start. Schwierig. Aber es liegt an allem. Es liegt an dem Setting, es liegt vor allen Dingen auch an den Charakteren, die diese beschissene Idee, dem Armreif eine Seele zu geben, also nur Ton zu haben, aber keine Facial Expressions dazu. Und dann die unsympathische Hauptcharakterin. Das sind alles schlechte Kombinationen. Eins davon hätte gereicht, aber alles zusammen schwierig.
Ja.
So viel zu Forspoken.
Ich habe es auch nicht weitergespielt, deswegen.
Nee, ich auch nicht.
Keine Ahnung.
Das reizt mich auch null. Ich hab seitdem auch nicht mehr die PlayStation 5 angemacht. Ich bin da gerade wieder auf seit dem Spiel.
Hast du zwischendurch mal Hogwarts irgendwann angeschmissen? Level gemacht?
Wir haben das ja nur, also wir haben, ja, auch das haben wir gespielt, nee, weil, das ist ja auch auf der Liste.
Meine Freundin spielt das ja ständig immer wieder mal. Und letztes Mal meinte sie so, der andere Charakter, der noch ist, der hat irgendwie ein Level dazu gekriegt oder so.
Nee, okay. Ich hab das nicht. Ich hab, also seit Forspoken bzw. Hogwarts Legacy habe ich die PlayStation 5 nicht mehr angemacht.
Mit sonst hat man das ja kein geteilt, ne, den Account?
Nee.
Okay.
Alter, wie soll das denn gehen? Das
ist wohl bloß Einbildung dann.
Ja, das muss ein Fehler in der Matrix sein, aber ich habe das nie wieder angemacht, das Spiel. Ich bin jetzt aber auch kein Harry Potter-Fan. Also ich habe alle Harry Potter-Filme gesehen, ich weiß, wie das so funktioniert, ich habe auch die Kontroverse mitbekommen und das war ja zu dem Zeitpunkt auch relativ stark in den Medien. Ich habe mir nie die fantastischen Tierwesen reingepfiffen und ich habe mir auch nicht mehr die Bücher dann durchgelesen. Das hat Jascha alles gemacht. Ne? Der hat jedes Harry Potter-Buch, wenn das rausgekommen ist, lag sofort bei ihm zu Hause und er konnte mir runterbeten, worin es dann. Aber wenn du damit nicht so aufgewachsen bist mit Harry Potter, also wenn du diese Bücher nicht damals verschlungen hast, ist es schwierig, da so viel Herzblut reinzulegen. Also es steht und fällt mit dem Konsum dieser Bücher. Und also, ist eine nette Welt, aber ich fange halt permanent an, diese Welt zu zerpflücken. Und das ist.
Ja, das ging mir in den späteren Filmen so. Also, da konnte ich es auch einfach nicht mehr lassen, weil dann ist diese Mystik und diese Magie irgendwie weg und dieses Märchenhafte und dann meinen die es halt plötzlich irgendwie ernst
mit ihrer
Geschichte. Und dann fängst du halt wirklich an, so, ja, okay, dann müsst ihr mir jetzt aber auch das unterfüttern mit Erklärungen. Also.
Ich komme halt überhaupt nicht damit klar, dass. So hatte ich das am Anfang auch nicht verstanden bei den Filmen. Ich kann ja nur über die Filme sprechen. Vielleicht wird es in den Büchern anders erwähnt, aber das ist ja in der Jetztzeit spielen soll. Oder bei den Büchern dann Anfang 2000 oder so, wann die rausgekommen sind. Aber es funktioniert halt so viel nicht, wenn du das in die Jetztzeit transportierst. So in den 60er Jahren oder so gesettelt, hätte alles wunderbar geklappt. Und den Trick haben sie ja ganz gut hinbekommen bei Hogwarts Legacy, dass es irgendwie 200 Jahre in der Vergangenheit spielt oder irgendwie sowas, ne? Aber sie gehen ja dann noch weiter in die Vergangenheit zurück und zeigen dir, wie diese Welt da bevölkert wurde von den Magiern und wie die den Leuten geholfen haben. Und so. Ach, das ist einfach alles mit der sehr heißen Nadel genäht, finde ich.
Ja.
Und es, also spätestens funktioniert es nicht mehr an dem logistischen Teil. Ne? Wenn du so eine Schule hast, mitten im Nirgendwo, die, also funktioniert denn alles mit Magie? Essen die halt auch gezaubertes Essen oder ist das wie bei Bibi Blocksberg? Also Sachen verschwinden nach 2 Stunden.
Ja, das ist auch, also keine Ahnung, ich bin kein Experte, aber wenn ich dazu gucke, du kannst halt, also ich glaube, das kommt alles von irgendwo her. Sie haben halt einen Essensraum, wo diese Gnome oder wie die heißen, ne, hier Dobby, das Essen vorbereiten und auf identische Tischen, auf identisch langen Tischen platzieren. Und das wird dann quasi rübergezaubert in den Speisesaal.
Ah, okay.
Also.
Okay, verstehe. Also es ist schon aber logistischer, da ist irgendwas im Hintergrund, wo man sich dann gedacht hat, so, okay, wie können das funktionieren? So, folgendermaßen. Aber also für mich fällt es halt an ganz vielen Stellen komplett auseinander und ganz viel hängt mit der Logistik zusammen. Ne? Warum muss ich mich denn, vielleicht kann ich das auch einfach nicht als Zauberschüler, diesen Teleportationszauber oder so, warum muss ich alles zu Fuß erkunden? Später habe ich dann meinen Besen und so, warum kann ich mich nicht durch die Gegend zaubern? Aber das sind ja alles Details, die nichts mit dem Spiel im Grunde zu tun haben. Das Spiel ist wunderschön. Es krankt an den ganzen Sachen, die moderne Spiele, moderne Open-World-Spiele so an sich haben, dass du 1 Million Sachen hast, die du sammeln kannst und finden kannst und die halt nichts Sinnvolles zum Spiel beizutragen haben und die im Grunde nur dafür da sind, um all die Hardcore-Fans zu pleasen. Und zu denen gehöre ich eben nicht.
Ja. Wenn du das wirklich konsistent haben willst, dann musst du halt so ein Rollenspielsystem im Grunde dafür entwickeln. Ne? Und da muss ganz klar drinstehen, welche Art von Magie es gibt und was die machen kann und was nicht. Irgendwie so, das musst du zumindest im Hinterkopf haben. Und wenn, dann kannst du irgendwann sagen so, boah, jetzt kam der Magier und der kann plötzlich das und wo kommt das her? Und, ne? Aber du musst schon irgendwas dahinter haben, wenn du das aus diesem märchenmäßigen Kontext rausnimmt. Aber egal, das hat ja eigentlich alles gar nichts mit dem Spiel zu tun, weil ich habe es jetzt nicht persönlich weitergespielt, aber meine Freundin liebt das Spiel. Also es ist wirklich nicht schlecht. Du kannst auch extrem viel machen. Du kannst irgendwie diese ganzen Biester, diese Tierwesen, kannst du retten, in deinen privaten Zoo stecken einfach. Und dann geben die Ressourcen und kannst deinen eigenen Raum
da ausbeuten.
Und du bist halt auch der Mary Sue-Charakter schlechthin, weil du hast irgendwie uralte Magie, die du nutzen kannst, ja. Und damit kannst du einfach Leute zerpflücken ohne Ende. Und sie lassen dir sogar die Option, die 3 verbotenen Flüche hier zu lernen, wenn du möchtest. Und das ist dann so außerhalb der Story. Also die lassen, dass die dich das einfach machen, weil es geil ist. Aber das hat keine Auswirkung auf die Story quasi.
Was halt? In dem Sinne. also extrem gut an dem Spiel war, ist die gesamte Introduction. Die Spiele sind schon sehr gleich, also Forspoken und Hogwarts Legacy, was den ganzen Aufbau angeht, was das Spielprinzip angeht und so. Das ist sehr ähnlich alles miteinander. Aber du siehst einfach bei Hogwarts Legacy, dass die super sympathische Charaktere da reingebracht haben. Dein Obi-Wan Kenobi, hier Lehrer, den du am Anfang da zur Seite gestellt bekommst, der dich so einführt in die Welt, mit dem du auch flüchten musst dann aus der Bank und all so ein Krams. Mhm. Das ist super geil gemacht. Also das haben die, da siehst du einfach den Unterschied, ne? Wie du gut in ein Spiel eingeführt werden kannst, auch mit viel Dialog und mit viel an die Hand genommen werden im Vergleich dann zu Forspoken. Und bei Hogwarts Legacy, auch wenn ich, wie gesagt, kein Harry Potter Fan bin, ist das wesentlich besser gelöst. Wesentlich sympathischer und auch viel detailverliebter. Ja, die ganze Welt ist wesentlich besser aufgebaut.
Ja, also die ganze Welt wirkt sehr handgemacht und fast zu groß.
Naja.
Während sie bei den Charakteren leider ihren Charaktereditor, der ist nicht so gut, also der hat nicht so viele Optionen, deswegen siehst du halt, dass sich ständig Klonfiguren darum bewegen, ne? Also, oder du merkst es im Spiel einfach, dass sie alles auch mit diesem Toolkit kreiert haben und das ist halt nicht so gut.
Das beste Beispiel dafür ist Jascha, der uns einen Screenshot geschickt hat, nachdem er das Spiel begonnen hat. Und in den ersten 10 Minuten auf exakt den gleichen Charakter tritt. Also, ey, ich habe mich nachgebaut und da ist einer drin, der sieht genauso aus wie ich. Das gibt's doch gar nicht.
Das ist ein bisschen schade, halt schade, aber ansonsten.
Ist halt dieses Fallout-Prinzip, ne?
Ja, du kannst später, zuerst kannst du auf deinem Besen fliegen, dann kannst du einen Hippogriffen und was ich glaube noch einen Drachen oder so zähmen, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, also mindestens Hippogriffen kannst du machen. Was anderes habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Ey, ist nächstes, schon cool. Also, nächstes Spiel auf der Liste, Tobi. High on Life, ich habe das andere Spiel noch gesehen, wir gehen es gleich durch, aber das ist ein bisschen länger. High on Life, auch von 2022 eigentlich, aber haben wir beide ja gespielt, ist ein Brett. Also
ist schon cool, ja.
Steht und fällt das Spiel mit der Synchronisierung. Wäre die nicht drin, wäre das Spiel nicht so gut.
Ja, steht und fällt vor allem damit, ob du das lustig findest oder nicht.
Ja, unabhängig davon, aber wenn du es nicht lustig findest, dann würdest du das Spiel
dass ich es hassen werde.
Ach nee, das ist. Also, wenn du Rick und Morty magst, magst du das Spiel auch.
Ich habe gar nicht viel Rick und Morty gesehen, aber ich finde trotzdem den Humor lustig in dem Spiel. Also,
super lustig.
Ne, es hat sich nicht mal abgenutzt. Also,
nee, gar nicht. Ne. Gar nicht. Es ist einfach konstant dämlich und konstant unterhaltsam dämlich. Es ist wie eines der besseren South Park-Spiele, würde ich sagen. Ne, also, was den Level an dämlichen Blödelhumor angeht, also auch unter der Gürtellinie Blödelhumor, hat South Park ja irgendwie einen gewissen Standard gesetzt, den Rick and Morty, finde ich, schon hinbekommen hat. Also was die Serie angeht, gucke ich sogar inzwischen lieber als South Park. Und das Spiel hat es halt sehr gut transportiert. Schwierigkeit ist, wie bei Hogwarts Legacy, so dieses Politische, was dahinter steht, der Justin Roiland bei High on Life, den kannst du eigentlich. Also, der ist bei den ersten Anklagepunkten fein raus gewesen, aber jetzt ist ja noch mal eine Welle von neuen Anschuldigungen irgendwie gekommen. Weiß ich nicht. Ich bin nicht Justin Roiland, ich kenne den auch nicht. Also persönlich, aber ist schon schwierig, dafür weiter die Fahne hochzuhalten.
Ja, ich glaube, das wird dir wahrscheinlich abgenommen, die Entscheidung, weil der ist gecancelt, eindeutig.
Ja, also. Ich denke auch, dass das durch ist. Sie haben ja jetzt auch in der neuen Staffel Rick and Morty, haben sie ja schon Ersatzsynchronsprecher drin, wo du nur an Punkten merkst, dass es halt andere Leute sind, die Charaktere sprechen, was vollkommen in Ordnung ist. Also es funktioniert sehr gut. Und wenn das einzige Trait ist von Justin Roiland, na, diese Stimmen zu machen, dann ciao Kakao, weg mit dem.
Hat ja auch nichts mehr. Es ist dann einfacher, ihn zu canceln.
Ja, ja.
In dem Sinne.
Ja, aber es ist ein schöner Shooter auch. Also es macht auch Spaß.
Ja, ja, das Gameplay ist absolut solide. Ich habe da kein Problem damit. Also, ich finde jetzt die Waffen hätte man noch mehr machen können, aber du musst ja auch immer diese ganzen Voice-Sets dafür und alles machen. Also, ich verstehe es absolut, dass es die Menge ist, die es geworden ist und es sind genug.
Und die werden auch schlechter, finde ich, mit Progression. Also, die haben das schon gut gemacht, dass sie die Waffe, die du von Anfang an hast und die du auch am häufigsten benutzen wirst, am wichtigsten mit den besten Voice-Samples und die Waffen, die du später kriegst, die im Grunde mehr Tools sind als gute Waffen, die benutzt du auch wesentlich seltener und da sind die Voice-Clips auch eher so, brauchst du nicht wirklich.
Ja, Ja, die Hauptwaffe, die Pistole ist auf jeden Fall am wichtigsten.
Wie hießen die nochmal? Gunlions? Nee, wie hießen die?
Ja, irgendwie sowas. Du hattest es schon fast, ich weiß nicht.
Ah, egal, aber es ist eine absolut geile Idee.
Ganglions, das ganze Setting ist, keine Ahnung.
Ja, also ist alles super. Alles unterhaltsam, frisch, dämlich. Was willst du mehr? Na, man muss sich auch nicht schämen, wenn man das Spiel spielt.
Ich find's immer noch das schade, dass es nicht so ein Bad Ending gibt, wo du die Schwester erschießt. Das wäre super lustig gewesen. Ja, weil das hab ich irgendwo gelesen oder so, oder irgendwer hat das erfunden. Ich weiß es nicht mehr, wo ich das. Irgendwas auf einer Website habe ich gelesen, und ich dachte, ach, das geht. Und wollte das ausprobieren und dachte, das wäre so ein Joke-Ending, aber nee, es geht nicht, leider.
Naja, gut. Aber kann ich empfehlen, High on Life. Ist da nicht auch gibt es nicht schon einen DLC dafür, der rausgekommen ist?
Ja, den habe ich aber nicht gespielt. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es brauche unbedingt. Hm. Ich habe es auch nur über den Game Pass gespielt. Aber vielleicht, wenn es mal dann im Sale ist, beides zusammen irgendwie 10 Euro kostet oder so, dann würde ich es mir noch mal überlegen. Aber ich habe halt das Save-Game dann auch nicht mehr. Ne? Ich hoffe, man kann dann direkt in den DLC einsteigen.
Das wäre mir auch wichtig, weil noch mal alles spielen. Also ich habe ja aus Langeweile, was heißt Langeweile, oder aus weil mir das Spiel halt so gut gefallen hat, ich habe es ja wirklich versucht zu exploiten in einzelnen Levels, irgendwie Wege zu gehen, die man nicht gehen können sollte. Und ich bin direkt am Anfang, also in diesem ersten Level, in dem du drin bist. Jetzt frag mich nicht, wie das heißt. Du gehst diesen Tunnel, also in dieser Hubwelt gehst diesen Tunnel nach unten und dann hast du da diese Bretterbuden und auch den ersten Boss, der da drin ist und so. Und wenn du da links abbiegst, kommst du ja sofort in den letzten Bereich eigentlich. Und ich bin da halt hingekommen, na, durch Springen und keine Ahnung was, Schwingen und Jetpack hingekommen. Da ist gar nichts am Anfang. Also es wird einfach nicht geladen. Und ich habe mich da trotzdem eine ganze Weile dran aufgehalten, weil ich immer noch weiter gucken wollte, wo es weitergeht und wie ich dann nach oben springen kann. So, das hatte ich beim letzten Mal bei Skyrim, dass ich versucht habe, halt irgendwie auf den Berg raufzuklettern, wo man nicht raufgehen können sollte. Das fand ich schon ziemlich cool. Also es hat extrem viel Spaß gemacht.
Hast du das geheime diesen geheimen Teil gefunden vom Spiel, der das noch ein bisschen kontextualisiert hat?
Weiß ich nicht, ob ich den gefunden habe.
Du musst doch die Menschen retten, ja?
Ja.
Okay, dann hast du es nicht gefunden, oder?
Anscheinend nicht, nee, dann okay. Du darfst es mir noch nicht erzählen.
Ja.
Muss ich mal gucken.
Musst du noch mal in diesen Habitat zurück.
Ja.
Wenn du alle Sachen gefunden hast, so vor dem Ende, musst du noch mal in den Habitat zurück von den Menschen. Und dann nach oben klettern, soweit es geht. Mehr erzähle ich nicht.
Alles klar. Was haben wir denn hier? Rot haben wir noch auf der Liste?
Rot. Das ist einer von diesen Indie New Retro Shootern, der natürlich vorher schon Early Access war und so, aber ich kaufe mir keine oder also sehr limitiert Early Access Spiele. Außer ich denke, ich muss das jetzt unbedingt unterstützen oder so, weil es sonst nicht gemacht würde, aber ist eh Quatsch meistens. Also ja, ich warte immer, bis sie fertig sind. Und das war jetzt endlich mal fertig. Ist so eine Mischung geworden aus Quake, Chasm the Rift oder Chasm the Rift.
Und Chasm ist es, glaube ich, haben wir jetzt festgestellt. Chasm.
Und dann so eine ganz ordentliche Portion slawische, wie kann man das ausdrücken, so Sowjet-Tristesse, würde ich es nennen.
Schön.
Also das ganze Spiel ist extrem braun gehalten und alles ist dröge und traurig und ne, du hast da deine Mini-Apartments, in die du reingehst. Naja, letztendlich ist es halt ein Arcade-mäßiger Shooter, ne? Also sehr Quake-mäßig. Also sehr reduziert, nicht wirklich auf Realismus oder sowas gemacht. Aber du gehst schon durch halbwegs glaubhafte Umgebung irgendwie. Es ist halt wirklich so Betonbunker und sowas, ne? Sehr viel. Mhm. Aber es ist fantastisch. Also du hast fantastische Gegner, irgendwelche Zombie-Soldaten, irgendwelche komischen.
Komischen echt.
Ja, irgendwelche komischen.
Was haben die Nazis denn sonst im Zweiten Weltkrieg gekämpft? Das waren doch alles, oder gegen was die Alliierten gekämpft haben, das waren alles Zombie-Nazis, Monster. Ich dachte immer, Return to Castle Wolfenstein, das ist ein Biopic.
Na klar. Das war letztendlich die Ursache, irgendeine Krankheit oder irgendwas ist da freigesetzt worden und hat alle.
Aber man spielt es auf dem PC, das ist wichtig.
Ja, es gibt es noch auf dem PC, ja.
Okay, gibt's auf dem PC und ist wie Quake und du würdest es empfehlen, wenn man jetzt die Wahl hätte
von dem ganzen. Ja, ich würde sagen, es ist jetzt nicht so eine Offenbarung, wie es Dusk zum Beispiel war, aber es ist wirklich spaßig. Also es hat mir Spaß gemacht, das zu spielen. Ist ein bisschen sehr meme-lastig teilweise. Also, wo es sich dann selbst nicht ernst nimmt, im Sinne von, das Ende ist halt mehr so ein Meme, eigentlich, als okay. ein tatsächliches Ende. Also, na, man sollte es nicht zu ernst nehmen. Aber war lustig. Gibt aber Indie, also bessere Indie-Games, die ich dieses Jahr gespielt habe, die ich eher empfehlen würde noch.
Ich sehe, wie viele Spiele wir hier auf dieser Liste haben. Also auch mit deinen Notable Releases, die du noch dazu gepackt hast.
Das ist ja nur optional dann.
Ja. Ich glaube nicht mal, dass wir die Hauptliste von den Spielen hier durchkriegen. Aber ich versuche es mal ein bisschen so zu strukturieren. Wir haben hier Redfall auf der Liste drauf.
Ja, genau. Das,
haben das wir ist ja ein Spiel, wo wir also nicht damit gerechnet haben, dass wir es überhaupt ein bisschen länger spielen. Wir haben es aber ein bisschen länger gespielt. Du hast es sogar noch länger gespielt als ich. Was jetzt nichts Grundsätzliches heißt. Also nicht, dass ich jetzt jedes Spiel grundsätzlich länger spielen würde als Tobi. Aber Redfall ist ein spezieller Fall, weil das ist komplett zerrissen worden, das Spiel. Was es eigentlich nicht so verdient hat, muss man dazu sagen. Das ist unterhaltsam, das Spiel, wenn man das im Koop spielt. Also mit 2-3 Leuten irgendwie zusammen. Auch zu zweit macht es schon Spaß. Ne? Wenn du dann durchrennst, die Vampire schnetzelst, Waffen auflevelst und so, geht alles in die Loot-Shoot-Richtung.
Ja.
Ne? Jetzt ist natürlich so ein bisschen das Technische so ein Problem bei dem Spiel gewesen. Also Performance ist jetzt
bisschen,
nicht
so der Knaller
gewesen. Performance ist so gar nicht. Dann hat irgendwie das Raytracing gefehlt bei dem Spiel. Dann hattest du irgendwie das Problem, mit verschiedenen Clients zusammenspielen zu können, dass das irgendwie ein Krampf
das
ist.
Das war erst vor 1-2 Monaten oder so, oder wann haben wir es probiert? Vor 6 Wochen, keine Ahnung. Also, nee, das ist immer noch in keinem wirklich guten Zustand. Was sie gemacht haben, sie haben 60 FPS auf der Konsole nachgepatcht, was auch gut funktioniert. Mhm. Und im Großen und Ganzen ist es halt spielbar. Ich habe es ja auf dem PC auch, da war es ja sehr stotterig auch am Anfang. Leider, das habe ich jetzt nicht nochmal probiert. Aber auf der Konsole hat es sich ja jetzt eigentlich gut angefühlt. Ich habe es trotzdem mit Maus und Tastatur gespielt, lieber auf dem PC. Aber als wir es mal versucht haben, dann über mehrere Plattformen, also es war irgendwie PC, dann Xbox Series X einer, nativ, also ne, oder 2 Leute haben auf der Xbox Series X gespielt und eine, die hat eine One S, deswegen spielt sie jetzt meistens die Sachen über Streaming am PC oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich hatte es auf jeden Fall über Stream gespielt. Und ja, diese Kombination war irgendwie tödlich. Also wir haben eine gute 2-Stunden-Session hinbekommen, da hat alles funktioniert. Und
dann nie wieder.
Ja, und dann war einfach bei dem, der das auf der Series X gespielt hatte als Host, war einfach die Datei komplett, also das ganze Savegame komplett weg. Alles komplett weg, gelöscht.
Ja, also jetzt unabhängig von dem Technischen, was mir bei dem Spiel fehlt, ist irgendwie der Inhalt. Also wir haben das absichtlich dann durchgeprügelt, also Tobi und ich das Spiel, bis wir den vermeintlichen Boss besiegt haben. Also diesen Obervampir. Das ist jetzt kein Geheimnis, ne? Da geht's darum, nur so einen Obervampir zu schnetzeln. Der ist auch ziemlich groß und sehr bossig und man muss viel im Kreis laufen, um ihn zu besiegen und so. Und wir haben uns schon gewundert, weil es fehlt immer noch eine ganze Menge, wenn du zu dem Boss kommst. Also storytechnisch fehlt eine Menge, auch waffentechnisch und levelmäßig. Da fehlt eine ganze Menge. Wir haben uns schon gewundert, so, hä? Es kann eigentlich nicht sein, dass es das ist. Und du kriegst ja auch Hinweise darauf, dass du eine Karte hast und da fehlt noch ein Teil von der Karte. Und das, wenn der Boss jetzt kommt, gibt's dann irgendwie noch Game danach? Also gehst du nochmal zurück in die Stadt? Oder im schlimmsten Fall hast du noch eine Stadt, in die du kommst? Das ist es. Das Spiel ist, ich glaube, dreigeteilt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube, es sind nur 2, aber es wird eigentlich gesagt, dass es drei Vampir-Bosse gibt.
Ja, ich weiß nicht mehr, ob das Level, also die Karte dann auch 2 oder 3 geteilt war, das kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Aber du besiegst das Vieh und wir haben vorher alles abgegrast in dem Level. Wir haben jegliche Missionen gemacht, jegliche Sidequests, alles aufgesammelt und du kommst, wirst in ein neues Level geschmissen. Es ist ein bisschen wie bei Witcher 3 und du musst alles nochmal neu machen. Und da, also da haben wir so die Quittung oder die Fahne gestreckt, was ich immer dazu sage, ne? Das geht gar nicht.
Also es gibt 2 Areale nur.
Okay, 2 Areale. Aber es ist schlimm genug, dass es 2 Areale gibt und das Spiel das vorher nicht sagt. Das ist total der Scheiß.
Ja, also das originale Redfall, die Map ist dann nochmal, also die nächste ist dann doppelt so groß, zumindest was ich hier auf der Map sehe. Oder es wirkt jetzt von den Maps so auf mich. Ich kann es ja aber nicht hundertprozentig genau sagen. Oder sagen wir mal so 1,5 mal so groß.
Ja, es ist furchtbar. Also das.
Man hat ja auch viel gehört darüber, wie die Entwicklung lief und dass sich da keiner so richtig einig war, was das werden sollte, weil die noch unter, wie heißt die Dachverband da von Bethesda und sowas? ZeniMax. Ja, die wollten halt Multiplayer pushen, weil jeder macht das gerade und das ist so unglaublich lukrativ mit Lootboxen und tralala. Und das war aber ein Studio, was eben nur Singleplayer gewohnt ist. Und deswegen ist es jetzt so ein komischer Hybrid, der nichts richtig gut macht, leider. Also von beiden Welten das Schlechteste so drin hat. Ne? Es ist sehr Open World, aber sehr leer.
Ja, leer.
Und das, was sie an Singleplayer oder Story-Content drin haben, das ist sehr unpolished dafür. Also die haben im Grunde das, was Singleplayer-Story sein hätte sein können, rausgenommen, abgeschnitten und in Multiplayer investiert, so fühlt sich's an. Der dann auch nur halbgar geworden ist, also, ja.
Ja, das Einzige, was halt wirklich Spaß macht, ist, in der Gruppe rumzulaufen mit Leuten, die du kennst und quatschen währenddessen. Ist so ein Nebenbeispiel eigentlich.
Ja. Es ist auch zum Beispiel, wenn du jetzt mit einer uneinen Gruppe spielst, also wenn die Levels sich sehr stark unterscheiden, du spielst immer mit dem Level des Hosts. Mhm. Das heißt, wenn ich dann mit Level 50 einsteigen würde oder so und der Host ist halt Level 1, dann ist es total Banane. Also dann machst du halt 50 Millionen Schaden bei jedem Gegner und rennst da einfach nur durch und der andere Charakter sieht kein Land.
Apropos kein Land sehen, Tobi. Hm. Was ist denn mit Starfield geworden?
Habe ich nur einmal kurz angespielt und dann hatte ich keinen Bock mehr irgendwie.
Ja, zum Glück habe ich das Spiel ja ein bisschen länger gespielt. Ich würde mal sagen, so, wie lange habe ich das gespielt? 4 Stunden vielleicht.
Ja.
Was nicht ausreichend ist, um eine abschließende Meinung über das Spiel rausgeben zu können, was eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung angeht. Aber so die 5 Cents zu dem Spiel. Wenn ihr Fallout 3 oder 4 oder New Vegas oder sowas gespielt habt, also eins von den 3D-Fallouts, und wenn euch das Spaß gemacht hat, weil ihr damit leben könnt, dass die Charaktere, mit denen man spricht, sehr hölzern sind, also was die Animationen angeht, wenn ihr damit leben könnt, dass gerade bei Fallout 4 dieser ganze Scheiß mit Basenbau und Waffen zusammenklöppeln, also wenn das sehr viel des Spiels ausmacht, was ja bei Fallout 4 der Teil ist, es ist extrem viel Zeit da reingeflossen, dieses System zu etablieren. Mit diesen ganzen Ressourcen, die du sammeln kannst und dem ganzen Scheiß, also, den du damit anstellen kannst.
Wenn ihr quasi ein sehr systemgesteuertes RPG haben wollt.
Ja, so. Und euch das Spaß macht und ihr damit voll umgehen könnt und auch darin aufgeht, ne? Also so eine Basis zu bauen und zu craften und Essen herzustellen, und dann macht euch Starfield wahrscheinlich auch Spaß. Weil das ist viel in Starfield. Ne? Du hast, also Starfield ist, um es ganz böse zu sagen, ein Reskin von Fallout 4. Das könnte auch eine Mod sein.
Ja.
Wirklich. Stellt euch diese Creation Engine vor und da hat jemand sehr viel Zeit investiert und hat eine Total Conversion draus gemacht. So ein bisschen das Counter-Strike des Half-Life ist es. Ja, der hat einfach alles genommen, was da drin war, und hat ein Reskin gemacht, hat neue Sachen aufgenommen, neue Dialogoptionen aufgenommen. Aber es ist nichts anderes als Fallout 4 im Weltall. Wirklich nicht. Das Raumschifffliegen ist so rudimentär da drin, und das Raumschiff selber ist, dadurch, dass du es so selten von außen siehst, außer wenn du gelandet bist, ne, du kannst nichts anderes damit machen, und auch so ein Wegwerfartikel ist, weil andauernd andere Raumschiffe kommen, die du halt irgendwie cooler findest oder die irgendwie cool aussehen oder du einfach verkaufen kannst. Es gibt Raumschiffhändler. Es ist so traurig, dass dieses Element so wenig in dem Spiel integriert ist, und der Rest ist genau wie Fallout. Du landest auf einem Planeten und es ist wie ein Biom bei Fallout. Das sieht halt irgendwie aus und du kämpfst gegen Raider oder gegen, weil die heißen da halt anders, aber du hast Strahlenwaffen, du hast normale Waffen, das ist alles das Gleiche. Du hast Strahlung auf einigen Planeten, wo du dann andere Rüstungen tragen musst und so weiter und so weiter. Diese Engine, die gehört einfach in den Müll. Die haben die sowas von tot geritten. Und die kommt an allen Ecken und Enden, kommt die wieder durch, die Engine. Und das ist sehr schade, finde ich, bei dem Spiel, weil das auch komplett anders verkauft wurde. Ich weiß noch damals bei der Ankündigung von dem Spiel, als Todd Howard so die ersten Sachen erzählt hat, haben wir beide das auch geguckt, ne? Das war irgendwie so ein erster Trailer. Und das erste, was wir beide uns gefragt haben, war auch, welche Engine benutzen die? Haben die eine neue rausgemacht? Du konntest es im Trailer schon sehen, so, nee, guck dir die Menüs an, guck dir an, wie die Charaktere aussehen. Es ist immer noch die scheiß Fallout 3 Engine. Nee, die sollen die wegschmeißen. Das gibt's nicht. Das ist das. Hätten sie mal eine Unreal Engine oder so dafür benutzt. Oder die Cry Engine oder weiß ich nicht was. Dann hätte da echt was draus werden können, aber so.
Das sind auch noch die Ausläufer von Cinemax. Die haben sich da, glaube ich, sehr quergestellt und, ja. Ja,
wenn du, Ahnung, 6 Jahre in so ein Spiel investierst, Entwicklungszeit, dann tauscht du nicht auch einfach die Engine aus, außer du bist hier, weiß ich nicht was, unendlich reich und hast keine Ahnung davon.
Oder Microsoft, ja.
Ja, oder Microsoft. Was unendlich reich ist und keine Ahnung, ne? Genau. Alle. Ich hoffe, dass sie einfach fürs nächste Spiel, was ja wieder dann ein Morrowind-Spiel werden wird.
Elder Scrolls, ja.
Ja, also Elder Scrolls-Spiel, Entschuldigung. Dass sie dafür eine neue Engine verwenden.
Man darf hoffen. Man sollte hoffen.
Es hört sich halt total hart an, ne? Weil es gibt wirklich viele Starfield-Fans da draußen. Aber, ne. dann lieber Fantasy-Mittelalter anstatt Weltraum.
Ich bin diesem System auch sehr müde. Ich habe ja schon bei Fallout 3 gesagt, dass es eigentlich nicht so mega geil ist auf Dauer, aber irgendwie haben sie es doch immer geschafft, einen so ranzuholen wieder. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, jetzt ist einfach der Punkt gekommen, wo ich dem überdrüssig bin und wo es mich nicht mehr reizt.
Also ich fand Fallout 4 ganz toll. Mir hat das total Spaß gemacht, durch die Welt durchzulaufen. Das Kampfsystem ist halt ein Krampf, ne? Das ist wirklich ein Krampf. Und das ist bei Starfield genauso. Das ist nicht geil. Du hast wenig Feedback und du kommst immer vor, als ob du einen Panzer steuerst. Ne? Also da ist wenig Dynamik drin bei den ganzen Kämpfen und so. Und das gehört halt komplett überarbeitet. Also Fernkampf kann das einfach nicht. Und wenn du vielleicht Fallout im Nahkampf gespielt hast und Starfield auch mit Nahkampfwaffen gemacht hast, kann das funktionieren, dann ist das vielleicht spaßiger, aber sofern du auf Fernkampf spielst, das ganze Spiel ist, also 90% des Spiels sind auf Fernkampf ausgerichtet, ist das einfach mir zu steif. Das ist mir 20 Jahre lang zu alt, das Spiel, irgendwie, Spielprinzip, was die da drin haben.
Ich fand's immer am lustigsten, wenn du halt so overpowered wirst irgendwann, dass du halt alles wegballerst in einem Schuss oder so. Das war das, dann war's am besten eigentlich bei Fallout 4. Das hat am meisten Spaß gemacht.
Naja. Okay, wir haben, ich sehe gerade in meiner Steam-Freundesliste, dass jemand Days Gone angemacht hat. Ja, okay, also, was haben wir denn als nächstes auf der Liste hier? Ich würde auf das Spiel hier gehen. Darüber kannst du sehen, was ich ausgewählt habe?
Ja, klar.
Nach gefühlt 5 Jahren Verschiebung, ne, wir haben jedes Jahr haben wir uns einen Trailer angeguckt und Gordon hat gesagt so, es sieht geil aus. Das sieht geil aus. Guck dir an, wie dicht die Atmosphäre ist. Dieses UdSSR-Setting, Kalter Krieg und so, das hat irgendwie was. Und du warst jedes Jahr vorsichtig. Und es ist ein totaler Blender leider gewesen, was die Trailer angeht. Auch die Tech-Demo, die ich mir irgendwann, die man sich installieren konnte, die glaube ich immer noch auf PC habe. Weil das Spiel, also es geht um Atomic Heart, ne? Das Spiel ist vom Design her eine absolute Granate. Ja. Also es sieht wunderschön aus. Die ganzen Monster und das ganze Ding ist wie Invincible. Hast du das mal gesehen, das Spiel, diesen Walking Simulator, der jetzt rausgekommen ist? Der basiert auch auf einer Geschichte von einem russischen Autor von Stanislav Lem. Solaris kennt man vielleicht. Das ist das bekannteste Buch, was der geschrieben hat. Und da ist auch so retro-futuristische, kalte Krieg, UdSSR, Weltraum-Setting und so. Das hat was. Auch Marauders haben wir mal gespielt. Das ist ja, geht ja auch in die ähnliche Richtung. Und bei Atomic Heart ist es ja so, dass sie dann sehr viel Fantasie-Future-Tech damit reingepackt haben, ne? Diese, weiß ich nicht was hier, fast schon Disney-haften Roboter, die da drin rumspringen. Aber das Spiel selber, nee. Der Hauptcharakter in dem Spiel ist der unsympathischste Labersack, den wir jemals kennenlernen durften. Er ist noch schlimmer als der, wie heißt hier nochmal von Alone in the Dark, der Hauptcharakter?
Edward Carnby?
Typ ist schlimmer als Edward Carnby in Alone in the Dark 5. Das ist schwer hinzukriegen.
Ey, der hat wenigstens den geilen Satz. Ne?
Ja, fuck you, blah, and fuck you anyway. Ne?
I don't have your stone.
Fuck you anyway. Es ist schwer, schlimmer zu sein als Edward Carnby. Der halt so unsympathisch ist in dem 5. Teil.
Ja.
Aber der Atomic Heart Charakter, der schafft das locker in den ersten 20 Minuten.
Die ganze Story. Also ich könnte dir gar nicht mehr erzählen, was alles in Atomic Heart passiert. Ich habe auch nicht alle Folgen, glaube ich, mitgeguckt, wo du gespielt hast.
Ist auch nicht schlimm.
Es ist völliger Mumpitz. Und also alle Charaktere sind total schwachsinnig und ich könnte es dir nicht zusammenfügen zu einer kohärenten Story. Aber es geht ja eigentlich nur darum, dass irgend so ein Wissenschaftler alle betrogen hat und irgendwas in so ein Netzwerk eingespeist
hat. Es ist gar nicht so einfach, ne? Also es ist auch da wieder so eine Weltverschwörung, die da irgendwie dahinter hängt.
Ne? Das habe ich schon wieder gar nicht mehr im Kopf.
Ja, also der hat ja dieses. Es geht darum, dass irgend so ein Jahrestag ist. Weiß ich nicht was, Unabhängigkeitstag der UdSSR oder sowas. Und alle haben ja diese komischen Handschuhe, diese Implantate. Ja. Und auf einmal wird Klick gemacht und alle Roboter wenden sich gegen die Menschheit. Jeder, der so ein Implantat hat, ist da mehr oder weniger Ziel. Und der will halt die neue Weltordnung da irgendwie aufbauen. Ist auch vollkommen wurscht eigentlich. Es ist völlig irrelevant, worum es in dem Spiel geht. Denn das Wichtige ist ja, ob das Spiel Spaß macht oder nicht Spaß macht. Und es macht keinen Spaß. Also so toll die Ideen sind, die da drin sind, die Ausführung ist maximal mangelhaft, weil das einfach, also irgendwie die das Spiel gemacht haben,
ich muss das echt ist ähnlich wie bei Redfall, oder? Die haben so eine große, also statt eine Skizze auf einem Napkin oder so zu machen, haben die sich direkt erstmal so ein großes Blackboard gebaut von der ganzen Welt, ne? Haben alles schon mal so umrissen und dann so, ja, was packen wir denn aber da mitten rein?
Also ja, der Kapitalfehler bei dem Spiel ist, diese limitierte Open World zu nehmen, die vollkommen übertrieben ist. Also man hätte das ganze Spiel auch schlauchlevelmäßig aufbauen können und es wäre wesentlich besser gewesen. Die Open World ist einfach nur scheiße in dem Spiel. Die ist leer und überflüssig.
Gefühlt wirst du einfach nur von 5000 Robotern ständig ausgebremst ohne Ende und es passiert einfach nichts, außer dass Gegner ständig nachspawnen, oder? Oder war das nur, weil wir immer Alarme ausgelöst
haben? Ja, wir haben natürlich auch, wir haben es auch vollkommen verkehrt gespielt, aber wenn du mir eine Open World gibst und interessante Waffen, die ja durchaus interessant sind und Fähigkeiten, dann muss ich ja auch irgendwie die Möglichkeit haben, da was zu reißen, aber du bist permanent, wirst du penetriert von diesen Robotern und drangsaliert und ich weiß nicht was. Und die wenigen Bossgegner, die eine Abwechslung reinbringen, also ich hab's ja jedes Mal geschafft. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Ich hab's jedes Mal hinbekommen, so einen blöden Boss zu besiegen. Ich glaube, bei dem einen Kugelboss habe ich ein bisschen länger gebraucht, weil ich das Prinzip nicht verstanden habe. 20 Anläufe gebraucht oder so. Aber ansonsten jedes Mal das hinbekommen mit den letzten Fitze Leben und gerade noch so viel. Es kann eigentlich nicht sein, ne? Das kann eigentlich nicht sein, dass ich das dann trotz meiner beschränkten Fähigkeiten in diesem Spiel es trotzdem hinbekomme, diesen Boss dann zu besiegen. Und also auch beim Endbosskampf, den wir ja zweimal gemacht haben, weil ich dachte, ich habe was verpasst, weil wir die Dialogoption nochmal sehen wollten. Das ist einfach alles unfertig und scheiße gewesen in dem Spiel.
Ich fand viele der Gegner einfach sehr, sehr nervig. Also
ja, total.
Oder dieser eine komische Vieh, was dir dann immer ins Gesicht springt und so, weißt du noch? Hier ein Quicktime-Event machen musstest ständig, um nicht zu sterben und so. Und das
ist
super nervig.
Das ist komische Glibberige, ne?
Ja, ich würde sagen, es ist ultimativ an den Grunddisziplinen eigentlich von Spielen gescheitert. Das ist am Game-Design gescheitert, am Level-Design und an der Story. So. Ne?
Es ist auch so pubertär, das Spiel.
Ja.
Also unnötig pubertär an vielen Stellen. Ne? Dieser komische Waffenautomat, das ist einmal lustig. Und das hätte der eine sein können, der kaputt ist. Aber alle Waffenautomaten haben ja die gleiche KI irgendwie dahinter. Das ist vollkommen überflüssig in dem Spiel. Wirklich an
oder die,
so vielen Stellen.
Sexy Frauen, Roboter
ja,
und sowas. Also
dieses überflüssige, also nicht, dass es jetzt, es ist ja nicht unästhetisch oder so, ne? Aber da hast du das Gefühl, dass einer, der sehr lange im Keller lebt und sehr wenig Kontakt zur Außenwelt hat, dort seine Fantasien extrem ausleben durfte. Und das ist unangenehm, das zu spielen.
Ja.
Weil da schämst du dich so ein bisschen dafür, weil du dich irgendwie in der Zeit zurückversetzt fühlst. Ne? Also, hättest du mit 14, hättest du das richtig geil gefunden.
Das erinnert mich tatsächlich an ein Spiel, was kein Mensch jemals gespielt hat und auch kein Mensch spielen sollte, was ich aber
Welches?
Mit Ingo und Simon habe ich das durchgespielt. Dieses komische Soft-Porno-Adventure, von dem ich dir mal erzählt habe, weißt du noch? Oh Gott. Da gab es zwei Spiele davon. Das war von einem deutschen Entwickler.
Ach, doch, ich weiß.
Days of Oblivion 2, genau, das habe ich gespielt. Und da bist du, das ist ja so ein Full-Motion-Video-Adventure.
Ja, ja.
Und da läufst du rum Und der Typ hat so eine Art Pocket Computer, zu Hause hat er so einen Computer, genau, zu Hause seine KI im Computer, die halt so nasal schwul redet die ganze Zeit und so, und das war das schlimmste Fremdschämen, was ich jemals in einem Spiel hatte, und das kommt so ein bisschen in die Richtung. Nicht ganz so schlimm, aber ja.
Ja, ich habe dir den Tag gesagt, ich hätte ja unglaublich gern mal, und ich konnte es halt damals nicht spielen, weil durfte ich mir nicht, oder also habe ich mich auch nicht getraut, das zu kaufen, selbst wenn ich hätte dürfen, aber diese Wed-Spiele, ne? Wed the Sexy Empire und Wed Attack oder wie die. Das ist halt, also gefühlt wäre das auf dem ähnlichen Level von Fremdschämen, wie die Teile in dem Spiel, also so diese Roboter, diese Mädelsroboter, ne, diese Zwillinge, die man hat, das ist einfach so unsinnig überflüssig. Und das wird dir mit diversen Kamerapositionen werden die vermeintlichen Geschlechtsteile der Roboter halt ins Gesicht reingedrückt. Und du denkst, Alter, kannst du nicht einfach ein Porno gucken? Also als Entwickler so, komm, lass es raus. Machen, aber, halt. Ja, oder ein Porno machen, ist mir egal, aber das ist so unangenehm gewesen im Spiel und hat den ganzen nochmal, weil es halt auch der Endkampf ist, nochmal eine ordentliche Schippe oben drauf gesetzt. Und wenn du halt mit den Gedanken aus dem Spiel rausgehst, ist es sehr schwer, das irgendwie wieder rumzudrehen. Ich glaube, jetzt ist nochmal ein DLC oder so dazu rauskommen. Das werde ich auf gar keinen Fall spielen. Never. Für das Spiel, ne, für den, ich will nicht sagen Hype, weil hat mir Jascha irgendwann mal beigebracht, lass dich von keinem Spiel hypen, du wirst enttäuscht werden. Das ist leider ein totaler Blender, Atomic Heart. Leider.
Sieht cool aus, aber was dahinter steht, will man nicht wissen.
Guck mal, du hast hier Warhammer 40k Boltgun auf deiner Liste.
Ja.
Von wegen, sieht cool aus. Das sieht's
ja. Ja, das ist, gut, das kann man nicht vergleichen, also nicht direkt mit Atomic Heart, aber ich finde auch, dass es cooler aussieht, als es sich spielt. Ja,
ja, das stimmt.
Ich hab zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der ist gerade voll auf dem Warhammer-Trip. Und der findet das mega geil. Der kommt da gar nicht mehr los davon. Aber wenn ich das, als ich das gespielt habe, ja, ich fand's auch cool, es fühlt sich gut an und alles, aber es ist halt irgendwie, wie viele Level gibt's da? Ich weiß gar nicht mehr, aber es ist jedes Mal dasselbe. Also jeder Level
spielt sich bestimmt gleich.
Ja. Und die Gegner sind eingeschränkt in der Menge. Und es passiert eigentlich nicht viel Spannendes. So, du läufst durch immer gleiche Level, so mehr oder weniger. Also, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es fühlt sich gleich an. Es sieht anders aus, also es fühlt sich sehr gleich an. Und
ist wenig Gameplay-Progression drin. Ne?
Ja.
Was aber, ich glaube, dem geschuldet ist, dass das Spiel versucht zu sein. Es versucht ja, also optisch zumindest, auch Gameplay-technisch, versucht es ja sehr nah an so einen 1997, 98 PlayStation-Shooter oder PC-Shooter ranzukommen. Mit eben all den Komfortsachen, die es heutzutage gibt. Ist ja ein möchte gern Retro First Person Shooter, von denen wir ja so viele immer spielen.
Ja.
Und also wenn man mal ganz ehrlich ist, so anders waren die damals auch nicht. Na,
würde ich behaupten, ist nicht so. Also
Nee,
weil hier hast du nicht diesen Effekt, den du bei Doom und sowas hast, dass du nach einer Weile genau weißt, welcher Gegner was macht und das dann so richtig geil ineinander spielt, dass du in den Raum reinkommst und weißt genau, das ist meine Priorität. Ja, in gewisser Weise schon, aber es spielt überhaupt nicht auf dieselbe Art zusammen, ne, im Design nachher. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich so eingesetzt wurde, dass es dir eine geile Strategie gibt. Im Grunde gibt's entweder Korridore, wo immer wieder andere, also verschiedene Gegner drin rumstehen, oder es gibt einfach nur Riesenarenen. Das ist alles, das ganze Gameplay von Boltgun. Du hast Korridore und Arenen. Und okay, das trifft auch irgendwo auf Doom zu. ich kann es nicht anders damit erklären, als dass es einfach nicht designed wirkt. Es wirkt einfach nur wie immer gleiche Levels mit, hier hast du wieder ein paar von den Gegnern, ein paar von den Gegnern, ein paar von den Gegnern, ne? So einfach aus dem Menü ausgewählt. Ja. Ja, hier schmeißen wir ein paar von denen rein, hier schmeißen wir ein paar von denen rein und so weiter. Ich finde auch die Gegner teilweise recht langweilig. Also du hast ständig diese komischen Kröten, diese komischen Goblins und sowas. Ich finde, die sind echt so unspaßig als Gegner, weil das sind einfach so kleine Kackgegner.
Zumal du ja im Warhammer-Universum, also 40k-Universum, unendlich viele Gegnertypen haben könntest. Ja.
Also es ist ganz merkwürdig, du fühlst dich richtig krass so ein bisschen in der Space Marine-Rüstung und so, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht. Irgendwie ist es auch nicht so. Und das, also die schlimmste, oder ich würde es so sehen, in diesen riesigen Arenen, da hast du einfach unendlich viel Pickups. Die schmeißen dich wirklich, kacken dich zu mit Pickups in dem Spiel. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach deren Ersatz für vernünftiges Game Design, dass diese Gegner wirklich bewusst platziert werden an Stellen, um dich herauszufordern. Und das ist da, das Gefühl habe ich da null gehabt. Ich hatte zu jeder Zeit eigentlich volle Munition, wenn ich irgendwo in den Raum reingegangen bin.
Ja, das
also bei allen Knarren. Ich habe es auf normal gespielt. Also ich habe es nicht auf easy oder so gespielt.
Was, du hast es nicht auf Hardcore gespielt? Das gibt's ja nicht.
Also es hat nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun, würde ich sagen. Ja, für mich war das eher so ein Mittelspiel, ne? So ein mittelmäßiges Spiel. Als Vorbereitung und als so Tie-in-Game für das Space Marine 2 finde ich es aber eigentlich gut.
Was sie ja jetzt verschoben haben, die Schweine, ne?
Ja, das hätte total gepasst.
Ah.
Aber dafür finde ich es auch wieder zu teuer, Warhammer 40k Boltgun. Also ich hätte es für 15, 20 oder so maximal gesehen.
Ja.
Und das war ja, glaube ich, ein 30-Euro-Titel bei uns, wenn ich mich nicht täusche.
Das ist echt ärgerlich, dass sie das Space Marine 2 Spiel, also was heißt ärgerlich, ne?
Warte mal, ich erzähl Scheiße. Es kostet, es kostet 22 Euro neu. Und das, ja, das ist mir fast schon ein bisschen zu viel.
Ja, ist ja okay. Also dafür, dass es so ein auf Indie gemachtes Game ist. Eine teure Lizenz.
Es ist halt so ein bisschen gezwungen, finde ich. Ja.
Schade, ich hätte auch gern Space Marine 2. Hätte ich direkt Anfang 2024 gerne gespielt.
Mhm.
Bei Teil 1 hat Spaß gemacht. Es war nur ein bisschen wenig. Ne? Immer nur Orks und so.
Ja, ja.
Und jetzt hast du halt Tyranniden. Es kann schon sehr spaßig werden. Also ich hoffe auf einen spirituellen Nachfolger von Gears of War mit dem Spiel.
Mhm.
Es geht sehr in die Richtung. Ne? Einfach. Mhm.
Wie jemals Warhammer 40k machen müssen, ey, als Thema.
Da gehe ich kaputt. Unendlich. Das ist ja schlimmer. Also, wenn wir Warhammer 40k als Thema machen würden, müssten wir definitiv Jascha mit reinbringen und der hätte locker 5 Folgen a 2 Stunden nur durchzuerzählen. Und ich habe ihn irgendwann auf den Trichter gebracht. Ne? Ich habe angefangen 2000 oder 2001 oder so, habe ich den in so einen Games Workshop mitgeschliffen und wir haben uns zusammen die damalige Edition gekauft, ne? Starter Set gekauft. Naja, egal. Aber wir haben noch wir haben wenig Zeit und viele Spiele auf der Liste. Ich gucke ein bisschen durch hier. Super Mario Wonder, hast du das ein bisschen länger gespielt?
Leider nur vielleicht so maximal 2 Stunden bisher im Koop. War aber wirklich lustig. Ich habe jetzt noch nicht so diesen Moment gehabt von oh mein Gott, sie haben das revolutioniert oder sowas.
Aber ist ja auch nicht so. Es ist ja keine Revolution, es ist ja eine stetige Evolution.
Es ist ein deutlicherer Refresher als die New Super Mario Bros. Spiele davor, würde ich sagen. Also es geht so in die nächste Stufe, aber mal gucken. Ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden, was jetzt der Mega-Hype darum ist. Es ist halt wirklich
Mario.
Nett. Es ist cool gemacht, es fühlt sich gut an. Ich glaube, Digital Foundry hat auch so geguckt, ja, die haben wirklich die Sprites irgendwie von damals mehr gemappt oder halt, also, weißt du, quasi drüber gemalt. Es fühlt sich halt viel mehr wieder wie die alten Spiele an, aber mit modernen Flair, so grafisch. Ja. Ich muss auch sagen, also die Grafik finde ich sehr liebevoll gemacht. Also für die Switch auch extrem krass eigentlich. Die Animationen, wie die Charaktere gucken und so. Sehr liebevoll gemacht. Das kann man, glaube ich, mal sagen.
Ich hoffe ja, dass die Switch 2 mal nächstes Jahr rauskommt.
Ich denke, dass sie es noch dieses Jahr irgendwie ankündigen oder im Frühjahr nächstes Jahr und das kommt dann zu Weihnachten 2024.
Weil ansonsten muss ich mir irgendwann doch mal eine Switch kaufen. Das gibt's ja eigentlich nicht. Ne? Ich kann ja nicht alles auf dem Steam Deck spielen.
weiter ausreizen.
Ja, kann man auch machen. Vielleicht müsste ich mir das Spiel dann vorher noch mal anschauen. Weiß ich nicht. Guck mal, wir machen mal ein Spiel weiter von meiner Liste, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Weil ich fand Jagged Alliance 3 ziemlich geil.
Mhm.
Also, ich bin jetzt nicht der ultimative Hardcore Jagged Alliance-Fan. Das wird man mir eigentlich nicht glauben, weil wenn du bei mir die Treppe hochgehst und an dem Regal vorbeiläufst, sind da, glaube ich, 4 Jagged Alliance-Spiele im Regal drin, also Big Box-Spiele. Und ich habe auch die Scheißspiele habe ich. Die habe ich nicht ins Regal reingestellt, weil eigentlich nur der gute Shit drin ist. Aber im Keller habe ich noch mehr Jagged Alliance-Spiele. Das ist schon gut. Und Teil 3 macht sehr viel Spaß, weil die Charaktere so nett sind. Und vielleicht habe ich mir auch genau die richtigen ausgesucht. Mit dem einen Typen, der halt wie Schwarzenegger ist und so. Und die Sprüche da rauskloppt. Das Setting ist super. Es ist natürlich nichts vollkommen Neues. Das Spielprinzip ist das XCOM-Spielprinzip, Jagged Alliance-Spielprinzip. Ja. Das ist immer das Gleiche. Ne? Das ist funktioniert immer sehr, sehr ähnlich, aber es ist bei Teil 3 sehr, sehr gut umgesetzt. Und es ist sehr viel tiefer als bei einem XCOM. Das finde ich auch gut. Und auch bei all den anderen Ablegern. Ich hab sie alle gespielt.
Ja. Die Serie hatte ja eigentlich nur das Problem, dass sie nie an die Qualität von Teil 2 wieder rangekommen sind.
Und genau.
Nicht mal, dass sie jetzt noch besser sein müsste.
Nee. Das wurde halt leider in vollkommen schlechte und vollkommen viele schlechte Hände gegeben, also die Jagged Alliance-Reihe. Und leider auch mindestens zu einem deutschen Entwickler, die damit nichts Ordentliches angestellt haben. Ich glaube, Back in Action oder so war von einem deutschen Entwickler. Und jetzt müssen es, was ist das, ein spanisches Entwicklerteam oder so gewesen sein? Ist gut. Kann man spielen, würde ich jedem empfehlen. Macht wirklich Spaß und ist unterhaltsam. Und tatsächlich ist das andere Spiel sehr ähnlich, was ich bei mir noch auf der Liste habe.
Ja.
Das Aliens Dark Descent kann ich auch fast uneingeschränkt empfehlen, das Spiel. Es ist ein bisschen langsam. Das ist so das Problem. Aber es ist auch sehr taktisch. Aliens Dark Descent, na, ist auch so mit diesem Raster-System auf dem Boden und zwischen den Gefechten ist es wieder in Echtzeit, also sehr ähnlich wie Jagged Alliance. Das Setting ist halt sehr unverbraucht, weil so ein Strategie, also taktisches Strategiespiel im Alien-Universum, wie viele gibt's da? Nicht viele.
Mhm.
Na, und das basiert alles auf Teil 2 von Alien, na, mit den Marines und sowas, mit den das ist die bessere Umsetzung, die man da machen kann. Ich habe immer im Hinterkopf Aliens, Colonial Marines. sehr viel schlechter kann es ja dann gar nicht werden. Und hier hast du eben alle Vorzüge von so einem taktischen Eingreiftrupp, dem ganzen Setting mit den verschiedenen Planeten, wo die Menschen halt zu ressourcengeil sind, die Aliens vermeintlich ausgelöscht haben und dann kommen sie zurück und es bricht einfach die Hölle aus. Und haben sie schon sehr gut gemacht. Auch da, es wiederholt sich dann sehr schnell alles. Und da ist mir zu wenig Story drin und zu viel dazwischen. Und ich versuche auch dann, so wie du, immer schon den perfekten Weg in dem Spiel hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, den man da spielt. Weil du sollst eigentlich permanent mit Verlust kämpfen müssen. Bei Dark Descent und auch bei Jagged Alliance ist es, glaube ich, nicht immer sinnvoll, eine 3-stündige Mission dann nochmal zu spielen, weil ganz am Ende dann eine Sache nicht richtig läuft. Ich glaube nicht, dass sie das so das darauf abzielen, dass man das so spielt, sondern eher mit dem Verlust lebt und dann sich einen neuen Söldner dann irgendwie holt oder bei Aliens sich einen neuen Marine dann irgendwie holt, weil der gestorben ist. Aber ich hänge an den Figuren.
Ja.
Die spielst dann lieber nochmal. Naja, die Spiele würde ich eher spielen als alles andere, was nochmal auf der Liste steht.
Habe ich jetzt halt nur einmal bei dir im Stream gesehen, aber
wirkte
schon cool. Nee,
kann man echt spielen.
Ist Dark Descent ist auf jeden Fall besser als dieser Alien Coop Shooter, der rauskam.
Wie ist ja, das Firestorm oder wie der Quatsch hieß.
Fireteam.
Fireteam. Der ist nett.
Ja.
Aber sehr schnell sehr ausgelutscht.
Und funktioniert leider auf der Xbox im Multiplayer kaum, weil wir wollten es auch wirklich länger noch spielen, aber es hat nie funktioniert. Wir sind immer irgendwie rausgeflogen aus den Multiplayer-Matches. Also.
Ja, seltsam. Was nehmen wir denn hier noch von der Liste? Ich will mir das eigentlich hier bis zum Schluss aufheben.
Ja, ich kann ein paar runterreißen einfach.
Ja, reiß mal.
Also fangen wir vielleicht mit Zorch an, weil das kennt wieder keine Sau. Das war so eine Empfehlung von einem YouTuber, den ich sehr mag, der CV11. Der macht halt wirklich nur so Ego-Shooter-Sachen. Oh, ja, ich habe schon wieder gesagt. First-Person-Shooter-Sachen.
Der hat 5 Euro in die Kasse.
Und der hat das gespielt und meint, ich weiß auch, das kam tatsächlich Frühjahr dieses Jahr raus, aber war sehr unter dem Radar, weil keiner auch den Entwickler kannte oder sowas. Ist sehr nett, es ist wie so ein verlorenes Turok 1-Ära-Spiel, so ein bisschen, ne? So ein 99-2000er-Shooter. Spielt sich aber sehr cool, also es macht wirklich Spaß. Ist alles so ein bisschen leicht floaty und sehr, sehr so low-detail Sci-Fi, ne? Und es nimmt sich auch nicht so ernst. Ist sehr lustig gemacht. Also kann ich eigentlich nur empfehlen. Ja, kostet auch fast nichts. Ist wirklich lustig.
Es sieht wirklich genauso aus wie ein, ich will nicht sagen PlayStation 1 Shooter, aber doch, es geht sehr in die Richtung.
Ist so N64 eher, ne? Du hast schon
vernünftige Texturen sind anders, ja.
Ja. Nee, das hat absolut Spaß gemacht, kann ich empfehlen. Dann, das kann ich noch runterreißen. Sea of Stars, das wird teilweise ganz gut abgefeiert, aber ich habe relativ wenig gespielt. Das ist halt so Chrono-Trigger-mäßig. Ne?
Ja, ich wollte das auf jeden Fall auch mal spielen. weil das, also was RPGs angeht, wenn nicht jetzt Baldur's Gate 3 rausgekommen wäre, wäre das Spiel noch wesentlich höher gerankt.
Ich würde sagen, das fällt in die Kategorie, wir wollen den klassischen Active Time Battle machen, aber mit einem Twist, wo du wirklich viel drüber nachdenken musst, wie du was machst. Davon gibt's schon einige fanmäßige Spiele, ne? Würde ich sagen, so in dieser Art. Woran ich am Anfang direkt ein bisschen abgeprallt ist, ist der How to Draw Your Own Anime Look. Muss ich leider so sagen. Also die Hauptcharaktere, die sehen so sehr, ach.
Meinst du jetzt in den Artworks oder meinst du im Game?
Die, einfach nur die Charaktere. Die Spielwelt sieht cool aus und so, aber die Charaktere sind sehr so, ja, Westen versucht, Mangas zu malen, Style.
Ah, okay.
Es ist nicht auf dem Level von Sudeki, falls du das noch kennst, was wirklich ganz schlimm war, aber es ist so, hättet ihr mal lieber irgendwie was einen eigenen Stil gefunden, so. Und ich bin leider noch nicht tief genug drin, dass es wirklich geil, also wirklich zündet, muss ich sagen. Mhm. Also bisher fand ich es nett, aber jetzt nicht mega geil. Mal gucken. Also ich wenn ich die Zeit finde, würde ich es auch gerne spielen, aber ich glaube eher nicht, dass es passieren wird. Dann hätte ich hier Slayer's X, das kam zwischendurch mal raus, das ist eigentlich ein einziges Meme. Das ist wie, ja, das ist auch so ein First-Person-Shooter. Das ist ein Ableger von Hypnospace Outlaws.
Ach du Scheiße.
Das ist auch so ein freakiges Indie-Game, wo du dich durch so 90er-Jahre-Webseiten durchkämpfst und da irgendwelche Fälle löst. Und da gibt's eine Website von so einem CEO, der früher irgendwie angeblich versucht hat, ein Spiel zu programmieren oder sowas. Und dann haben sie quasi das Spiel wirklich gemacht.
Oh Gott, das
ist. Und es ist halt so 90s Attitude Era.
Es sieht so schlimm aus, das Spiel.
Ja, das sieht ganz schlimm aus. Das sieht so aus wie so Redneck Rampage, bloß noch schlimmer.
Also schlimmer. Vom Grafikstil. Definitiv schlimmer. Das ist, als wenn du pre-rendered Elemente da drin hast.
Ja. Yeah.
Und dann noch versucht hast, da irgendwelche Shader rüberzulegen. Es ist ganz.
Aber es wurde verglichen mit einem interaktiven Shitpost.
Okay.
Im Internet. So wurde das beschrieben. Es ist halt super lustig, ne? Der Hauptcharakter ist irgendwie so der oberste Motherfucker überhaupt und er ist quasi Neo hoch 10. So, er wird trainiert, weil er kann Hackblood benutzen, um irgendwelche Cyberkräfte zu benutzen. Keine Ahnung.
Cyber. Ist ganz, ganz wichtig, dass der im Cyberspace unterwegs ist und Cyberkräfte hat und Hacker ist.
Ja, ja, genau. Also, ja. Im Grunde ist es so diese Teenage-Fantasie von einem 16-Jährigen, der irgendwo in, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, Iowa oder so, wo halt nichts ist, ne, wo nur irgendwie das Potato Festival stattfindet jedes Jahr. Und der hat halt 10-mal die Matrix gesehen und jetzt macht er ein Spiel aus dem, was er so cool findet. Also dafür ist es halt wirklich sehr lustig. Es gibt auch nur es gibt 8 Level oder sowas, ich weiß nicht. Also es ist relativ kurz, irgendwie 3 Stunden. Und dann hast du den Witz auch verstanden. Ja, ich fand's okay. Also den Witz ist es wert, aber ich hätte es mir jetzt nicht gekauft, sagen wir mal so. Dann hatte ich hier noch Sprawl. Das ist auch wieder ein Retro-First-Person-Shooter. Da bin ich auch noch nicht super weit gekommen, hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen. Teilweise fand ich es ein bisschen schwierig zu verstehen, wo ich in dem Level weiterkomme. Kann man sich mal angucken. Es ist auch so ein bisschen unter dem Radar. So viel, ich glaube, für 12 Euro oder sowas. Hat eine coole Funktion, wo du, wenn du dich so fokussierst quasi, dann fokussierst du dich auf die Gegnerköpfe, ne, damit du halt direkt so quasi zack, zack, zack Headshots verteilen kannst. Ist ganz nett. Also fühlt sich aber auch gut an.
Du hast gerade eben noch gesagt, bei Slayer's X, du hättest es dir nicht gekauft? Wie hast du es denn dann gespielt?
Ja, über Game Pass. Das war im Game Pass.
Ach, das ist im Game Pass drin?
Hypnospace Outlaws und Slayer's X ist beides im Game Pass, ja.
Oh, ich hätte es jetzt gedacht, aber also nach deiner Formulierung, aber nicht gedacht, dass das sieht so krank aus, das Spiel, dass das irgendeiner in den Game Pass mit reinmacht. Oh Gott,
das ist. Ja, doch, das ist da mit drin.
Das Meeting hätte ich gerne mal gesehen, wo einer gesagt hat: So, Leute, wir haben noch, wir brauchen noch ein Spiel mehr. Hat jemand einen Vorschlag für diesen Monat? Ja. Okay. Was ist das für ein Spiel? Ja, guckt es euch selber an. So, ja. Okay, wir haben nichts Besseres.
Oh ja, ich habe noch so viel, oh mein Gott.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen nur noch eins hier. Auf deiner Liste steht noch das System Shock Remake, Turok 3, Shadow of Oblivion Remastered, Quake 2 Remastered, My Friendly Neighborhood hast du ja vorhin schon erzählt. Und Lunacid, das kannst du noch anreißen.
Lunacid. Ja, Lunacid ist tatsächlich, ich habe gerade so drüber geguckt, ne? Und das ist eins von diesen Spielen, das ich wirklich durchspielen musste, weil es mich halt so gezogen hat. Also ich hätte fast gesagt, das ist mein Game of the Year dieses Jahr, weil, weil mir das so Spaß gemacht hat, ich kann es gar nicht erklären, aber
ja. Was ist Lunacid? Ich muss es auch googeln.
Das war ein Indie-Versuch, so ein frühe From-Software-Spiele
abzubilden. Okay. Ja, hast du mir schon mal erzählt. Die ersten From-Software-Games, die keiner mehr auf dem Schirm hat, weil ja, alle
Kingsfield
über
Demon's
Souls und so gestolpert sind. Ne? Aber die haben ja vorher auch andere Spiele gemacht. Armored Core und Kingsfield.
Ja.
Und okay, ja, krass.
Das ist gerade halt für mich so perfekt in dieses Jahr zusammengekommen, weil ich auch Videos geguckt habe zu Kingsfield, wo jemand wirklich jedes Spiel beschrieben hat, wie das abläuft und tralala. Das fand ich so faszinierend, schon seit längerem. Und hätte auch mal Bock, mir diese ganzen From-Software-Spiele zu geben irgendwann. Und das macht halt das erzeugt, finde ich, dieselben Grad an Atmosphäre, aber es ist halt viel spielbarer und macht viel mehr Spaß als Kingsfield und Co., ne? Also es ist viel zugänglicher. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das musste ich wirklich komplett durchspielen. Das hat riesen Spaß gemacht und ich kann es nur jedem empfehlen eigentlich. Es hat auch so ein bisschen Fan-Art-Charakter an einigen Stellen, ne? Aber es ist komplett durchdesignt. Es ist komplett. Ich hatte auch keine größeren Bugs oder so, wenn ich mich erinnere. Nö.
Ja, es sieht alles 90er-Jahre-mäßig aus, ne? Was überhaupt
ja,
nicht schlimm ist.
Ja, es ist auch Retro-Grafik, aber mir macht das ja nichts aus. Ich finde, das ist
Nee, es ist macht doch überhaupt nichts aus. Weil, genau, wie du schon sagst, haben wir auch, du müsst euch mal andere Podcasts von uns anhören, so. Wir haben schon ewig viel darüber lamentiert.
Ich finde, das Spiel versteht absolut, was an diesen alten Spielen so interessant ist. Und es nimmt dir alles raus, was nicht so geil ist an diesen Spielen. Natürlich musst du immer noch mögen, dass du halt ein Safe-Game hast. Und wenn du ziemlich tief in so einem Dungeon bist und dich killt was, dann war's das halt. Du hast aber sehr viele Rettungsmöglichkeiten. Du hast so ein Ding, was dich immer wie zum letzten Safe-Punkt zurückteleportiert, was du sammeln kannst und auch craften kannst und so. Also du kannst dich sehr gut vorbereiten auf die Sachen. Aber es hat eindeutig ich gehe in Dungeon rein und na, alles ist irgendwie weird und ich muss erst mal gucken, was passiert und es hat Fallen, die richtig fies sind und schwierige Gegner. Aber noch alles vertretbar quasi.
Okay, wir haben hier noch eine Liste an Notable Releases. Ich werde die mal einfach in die Folgenbeschreibung mit reinpacken, wenn das passt, ne? Also von der Länge her. Wir können nur 5000 Zeichen da reinpacken. Das sollte aber hinkommen. Da stehen natürlich Sachen drauf wie Sonic Superstars, Jedi Survivors haben wir vorhin vergessen, Street Fighter 6, das Remake des Super Mario RPGs, Alan Wake 2 und so weiter und so weiter. Also da steht eine echte Menge an coolen Sachen drauf, die man irgendwie sich dieses Jahr mal hätte angucken müssen. PlayStation VR 2 hast du auch aufgeschrieben. So, ja, wir müssten es uns eigentlich mal angucken. Was ist halt schweineteuer, das Scheißding, ne? Also es muss erstmal günstiger werden, finde ich, bevor man sich's dann geben kann. Aber The Elephant in the Room, Tobi, ist Diablo 4. Warum haben wir das jetzt bis zuletzt aufgehoben? Weil ich glaube, also wir haben jetzt noch 10 Minuten hier auf der Uhr. Wir wollen heute pünktlich Feierabend machen. haben wir vorher entschieden. 9 Minuten jetzt noch. Kriegst du es hin, Diablo 4 in so ein, zwei Sätzen zusammenzufassen?
Ja, ich hätte fast gesagt, da kann ich gar nicht so viel drüber sagen, weil es ist einfach Diablo as usual, aber nicht so geil. So würde ich es zusammenfassen. Es hat denselben Standardzug der Items, ne, die dich vorantreiben. Aber ich würde sagen, dem geht viel, viel früher der, wie sagt man da, das Futter aus oder so. Also ich habe auch wirklich die ganze Welt abgegrast, all die Collectible, oder die meisten Collectible-Sachen gemacht, ne, die man halt braucht für seinen Charakter, so, um den aufzupushen. Hab den auf Max-Level gepackt und so weiter und so fort. Aber dann fängt's an, dass du irgendwelche super 0,5% Drop-Chance-Items sammeln musst, um deinen Charakter da vernünftig aufzubauen. Ich hatte immerhin noch das Glück, dass ich dieses eine, so ein Item gefunden habe für meinen Necromancer, schon relativ früh, der, wo du diese Corpse Explosion ständig machen kannst oder sowas. Oder wenn du das auslöst, dann rennt halt so eine Leiche los und explodiert irgendwo anders wieder und so. Das hat mich so ein bisschen bei der Stange gehalten, aber es ist einfach nur Fleißarbeit. So Fleißarbeit the game für mich. Wenn du das einmal durchgespielt hast, die Story ist auch so, boah, ich finde Blizzard ist abgeglitten in so es sieht halt geil aus, aber es bedeutet nichts. Es ist so ein Blend-Story immer, ne? Es ist so High Fantasy und in dem Fall Dark Fantasy, wie bei Warcraft auch irgendwie so. Du hast nicht das Gefühl, dass es irgendwo hingeht mit der Story. Es passieren einfach nur Dinge und die sehen irgendwie cool und grimdark und was weiß ich was aus. Hm.
Ich, also, finde das Spiel nicht gut. So, das ist halt sehr schade, ne? Aber so, bei Diablo 4 ist so Release Day Kauf gewesen. Wie alt Diablo 3 auch und Diablo 2 auch. Das, an dem Tag, als das Spiel rauskommt, da, also, oder ab dann man es kaufen kann, von mir aus. Gekauft ist ja auch relativ teuer gewesen, das Spiel. So, was mussten wir dafür ausgeben? Irgendwie 70 Euro oder so? Das war nicht günstig, das Ding, ne?
70 Euro PC, 80 Euro Konsole, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, irgendwie sowas. Das ist schon ein Brett. Ist ja auch okay, weil es ist ein Spiel, was dich sehr, sehr lang beschäftigen kann. Aber ich glaube, es ist das erste Mal bei Diablo, dass ich überhaupt nicht reingekommen bin in die Story. Und es ist, also ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe für dieses Spiel. Und ich weiß auch gar nicht, wer die Zielgruppe dafür ist. Ich glaube, die Zielgruppe, meine ich, sind die Leute, die ihr ganzes Leben in dieses Spiel reinstecken, die wirklich von morgens bis abends dann Diablo spielen, da Items farmen und immer noch den letzten Prozent da irgendwie rauskitzeln und genau wissen, an welchen Stellen man wie das Spiel exploiten kann, damit du eine möglichst hohe Drop-Chance für irgendwas kriegst. Das ist überhaupt nicht meine Art von Spiel, gar nicht. Deswegen spiele ich auch kein MMO, weil ich dieses Metagame-Geschisse überhaupt nicht abkann. Das ist für mich so wenig Spiel und so viel Excel-Tabelle dahinter, das catcht mich irgendwie nicht. Also ich hätte mir viel, viel mehr immersive Story und viel, viel mehr Singleplayer-Zeugs gewünscht, was man dann auch zusammenspielen kann, ne? Wenn du als Gruppe durchläufst, so Halo 1-mäßig, da gibt's halt zwei Master Chiefs, es interessiert doch niemanden. Da gibt's halt zwei Totenbeschwörer oder zwei Helden in der Welt, das ist doch scheißegal. Aber also das, was Blizzard auszeichnet, ne, diese extreme Detailverliebtheit in Zwischensequenzen, in Character Building und so weiter und so fort, das war am Anfang, haben die das sehr gut gemacht. Du kommst in diese Welt rein, ne, du musst erstmal dich da durch den Schnee durchkämpfen, aber es ist so schnell so egal alles geworden und einfach nur durch die Levelabschnitte durchschnetzeln, durchrennen, und möglichst die nächsten Savepunkte da zu kriegen, in die nächste Stadt zu kommen, um das Equip loszuwerden, was du auf dem Weg aufgesammelt hast, was alles Rotz ist. 99,99999% des Zeugs, was du findest, ist halt scheiße.
Ja, das ist tatsächlich momentan auch, also als ich es dann verlassen habe, das Spiel, war das auch ein großes Thema, dass wirklich so viel unnützer Kram dabei ist und du hast keine Funktion, das einfach Auto zu sellen oder sowas. Ja. Oder das wird nicht zusammengefasst zu Junk oder irgendwas. Ist so nervig, du bist aus jedem Dungeon, also zwischen jedem Dungeon musst du Pause machen, musst das alles mühsam auseinanderklamüsern, so, ja, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, alles Schrott. Und du hast so selten dieses geile Gefühl halt, ich habe was gefunden. Also ich verstehe, also zu irgendeinem Teil, dass du dann nicht jedes Item reinschieben kannst, aber es muss doch irgendeinen Mittelweg geben, dass du dich krass fühlst und trotzdem das Balancing einigermaßen gegeben ist oder so. Also es macht einfach keinen Spaß. Du hast das Gefühl, du läufst einfach gegen eine Wand ab einem bestimmten Punkt und dann geht gar nichts mehr. Und dann ist nur grinden, 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 bis du zufällig mal 50 verschiedene Layer sich genau überlappen, dass du dann was Perfektes bekommst, was du brauchen kannst. Und bis dahin fühlt sich dann dein Bild auch nicht geil an. Also wenn du nicht eins dieser krassen Super-Items da bekommst, habe ich nie das Gefühl, dass jetzt alles ineinander läuft, weil es läuft immer darauf hinaus, dass sich deine Cooldowns nicht vernünftig überlappen, ne? Und bis du nicht das exakt drauf trimmst mit den Mikrowerten da von deinen Items, dass du diese eine Sache auslöst und dann wird das andere refreshed und so weiter, ne? Es läuft immer darauf, du brauchst so einen Zyklus, wo alles funktioniert. Hat auch ein bisschen mit deinem eigenen Gameplay zu tun, aber das kommt irgendwie, es ist entweder zu schwer für mich, oder es kommt halt per Design nicht so auf. Und dann bist du einfach wieder raus. Also warum willst du einen Charakter spielen, der sich überhaupt nicht rund anfühlt, wo du ständig irgendwelche Cooldowns abwarten musst? Zumindest im Solo, ne? Oder auch im Koop. Also fand ich sehr schwierig, persönlich.
Ja, und ich finde, sie haben dann auch den Kapitalfehler begangen, oder Kardinalsfehler, wie auch immer, dass du diese Seasons nur ordentlich spielen kannst, wenn du jedes Mal einen neuen Charakter anfängst. Weil was denken die denn, wie viel Zeit die Leute haben?
Ja, das ist sehr nervig. Und du musst dann auch noch einen Teil von diesem Collectible-Hunt musst du noch mal neu machen. Also du hast, ich habe mit einem Charakter alles gesammelt, was es gab in der Spielwelt. Und dann, ja, jetzt Season, da musst du noch mal die paar Sachen neu sammeln. So, ja. Nein. Ich glaube nicht.
Ja, für mich ist das einfach nur der dezent nett gemeinte Hinweis, den ich nicht wahrhaben will, aber dass das einfach nicht mein Spiel ist.
Ja.
Das hat sich ab Diablo 2, hat sich Diablo in eine ganz andere Richtung entwickelt. Das hat man ja bei Diablo 3 schon gemerkt. Ne? Das ganze Online-Krams, der hinzugekommen ist, das Auktionshaus und so. Der Fokus bei Diablo 3 ist ja sehr schnell in eine Richtung gegangen, wo sie gemerkt haben, dass sie damit theoretisch Geld verdienen können. Und den haben sie bei Diablo Immortal, dann haben sie einmal den Schalter umgelegt, um zu gucken, geht's? Also ist der Zeitpunkt jetzt gekommen? Und bei Diablo 4 jetzt ja ausgereizt, dass du ganz andere Zielgruppe hast. Es geht sehr in dieses kompetitive Spielen rein und alles, was Story oder Singleplayer angeht, ist denen vollkommen wurscht. Es ist vollkommen irrelevant und es ist dafür da, um halt eine Welt zu haben, in der du halt irgendwelche Sachen passieren lassen kannst, irgendwelche Events passieren lassen kannst. Und du musst eigentlich permanent dranbleiben. Es ist halt ein Live-Service-Game oder wie dieser Scheiß halt heißt. Ne? Es ist kein Singleplayer-Spiel. Geht vielleicht nicht mehr in die Richtung von MMOs, ne, bei Blizzard. Vielleicht ist das auch bei denen halt durch, nachdem sie sich da Warcraft 20 Jahre lang auf dem Buckel haben binden lassen.
Dass sie einfach neu gestartet haben und jetzt wieder von vorne anfangen, parallel.
Ja, ne, genau, dann Warcraft Classic rausgebracht und aber vielleicht geht's dann eher in diese Service-Game-Richtung, ne, wo sie permanent Content nachpatchen und so einen 10-Jahres-Plan haben. Und wenn wir uns in 9 Jahren dann nochmal Diablo 4 angucken, schlagen wir die Hände im Kopf zusammen, wird nichts mehr verstehen davon. Das hat dann überhaupt nichts mehr mit dem Spiel zu tun.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
So ein bisschen wie bei Diablo 3, ne? Wenn du das jetzt heutzutage nochmal anschmeißt, da siehst du halt auch keine Sonne mehr, ne? Das ist Season 24 und also, wenn du da einen Barbaren nimmst, dann schlagen die 99% der Spieler schlagen die Hände. Du kannst einen Barbaren nehmen, der ist nach dem letzten Patch unspielbar geworden. Okay, ich wollte nur Diablo spielen. Ja, das ist mir einfach zu viel Metagame. Spiel drin. Da wünsche ich mir lieber so ein Titan Quest dann nochmal zurück. Ne? Rein Singleplayer oder für mich aus Koop, wo du drin spielen kannst. Diese ganze Service-Scheiße draußen.
Ja.
Oder ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Aber Titan Quest kannst du jetzt nicht auch nochmal spielen. Das ist dann wieder zu unzugänglich. Dafür ist es zu alt.
Das ist zu langartig. Und
zu lang auch. Ja, es ist ja, auch viel zu lang. Titan Quest. 14 Stunden oder was das Spiel geht.
Ach, du wirst nicht fertig mit. Ja. Aber gut. So. Was Guck wäre mal, denn dein Game of the Year so abschließend?
Ja, das, also für 2023.
Brauchen wir sowas überhaupt?
Ja. Nee, es ist ein durchwachsenes Jahr gewesen, würde ich jetzt so persönlich sagen. mir fehlen diverse Spiele von der Liste, die hier draufstehen. Also ich würde unglaublich gerne Robocop spielen, Rogue City.
Ja.
Das, also werde ich auch spielen. Ich weiß noch nicht, ob ich es in 2023, wir haben es den 10.12., ob ich es noch schaffen werde, das Spiel zu spielen. Auch das Spider-Man 2 und so, was ja nicht mal irgendeinen Award bekommen hat.
Das ist ja total aus irgendeinem Grund gar nicht drauf gehabt.
Ist egal, ne? Das haben die einfach, warum auch immer, haben sie es abgestraft, das Spiel, was ich nicht nachvollziehen kann. Das sieht so geil aus, das Spiel, und Teil 1 war so super. Ich habe kein Spiel des Jahres, es tut mir leid. Ich kann davon keins auswählen, weil ich bei keinem sagen würde, das ist ein richtiger Knaller gewesen von denen, die ich jetzt gespielt habe. Klar, hier Jagged Alliance und Aliens Dark Descent sind gut gewesen. Ich habe es beide bisher nicht zu Ende gespielt, was ich vielleicht auch nie hinkriegen werde. Aber hab kein Spiel des Jahres, tut mir leid.
Ja, für mich ist es das Jahr der Realisierung, dass, okay, ich habe jetzt andere Dinge, für die es sich lohnt, Zeit zu investieren. Ja. Und ich komme dann einfach nicht mehr so rein. Und es ist auch okay. Na, ich denke, das wird sich bei mir ziemlich wandeln. Also ich bin nicht mehr der Typ, der dann alle Sachen auch runterzockt. Ich habe einfach nicht die weder die Zeit, die Zeit, die ich halt aufwenden möchte dafür, ne, die habe ich nicht mehr.
Nicht mal Elden Ring auf der Liste hier drauf, fällt mir gerade wieder ein, ist auch noch dieses Jahr rausgekommen, ne?
Nee.
Doch?
Dieses Jahr?
Elden Ring ist doch dieses Jahr rausgekommen.
Echt?
Ich bin sicher. Nee, ich bin mir nicht sicher, aber würde sagen, Elden Ring ist letztes Jahr rausgekommen? Scheiße, ey. Diese verfluchten Corona-Jahre.
Das war schon 25. Februar 2022.
Ah, letztes Jahr, oh Gott. Glück gehabt. Ja. Ich dachte schon, wir haben es vergessen.
Ach, das habe ich nur nicht mal angefangen. Das liegt bei mir immer noch.
Aber ich würde es, also wenn wir es anfangen, dann lass es uns auf dem PC spielen mit dem Koop-Patch.
Ich habe es auf der PS5 schon gekauft. Physisch.
Oh Gott. Oh Gott, ja, okay, gut. Dann halt nicht.
Also, ich würde sagen, am meisten Spaß so in letzter Zeit hatte ich mit dem Lunacid. Das hat mich so gezogen aus irgendeinem Grund. Aber ich muss auch sagen, ich bin zeitlich nicht in System Shock Remake reingekommen. Da habe ich mich am meisten drauf gefreut eigentlich dieses Jahr. Und Turok 3 war auch eine sehr coole Überraschung. Das habe ich jetzt schon tatsächlich durchgespielt einmal kurz, weil das dauert nicht so lange.
Einmal kurz durchgespielt.
Okay. Ich habe es ja schon mal gespielt gehabt. Das war schon eine coole Überraschung. Aber ja, also System Shock Remake ist halt sehr geil. Aber ich hatte auch irgendwie nicht den Nerv, mich da so reinzuarbeiten. Das kam ja raus kurz nachdem ich da in Japan war. Und dann hatte ich auch irgendwie wieder andere Sachen, um die ich mich kümmern könnte. Mal gucken, wie das nächstes Jahr wird. Ich glaube, ich muss mir das wirklich ein bisschen krasser auswählen, was ich spielen möchte. Und dann mich auch wirklich ein bisschen fallen lassen und das über eine längere Zeit spielen. Aber ich bin halt so, ne, sprunghaft. Ich lass mich da gerne, motivieren. Immer wieder. Und ich sage, oh, das ist jetzt rausgekommen. Oh, und das musst du mir mal angucken. Und dann, ja, am Ende hat man gar nicht so viel durchgespielt. Aber also dafür, dass ich weniger Zeit hatte, ist es doch immer noch relativ solide gewesen. Das Jahr. Ja.
Okay, dann sind wir durch. Dann hoffen wir, dass ihr wenigstens ein Spiel des Jahres für 2023 hattet. Weil müsst das ja nicht so durchexerzieren wie Tobi zum Beispiel. Also, weiß ich nicht, 21 Spiele auf der Liste haben. Also, ich habe ja auch viel weniger. Vielleicht muss man eher ein bisschen so selektiver sein. Ne? Ich irgendwie habe ich auch die Verpflichtung dazu, die anderen Spiele, die halt so sehr gut sind, mir dann halt irgendwo reinzupfeifen. Aber bei zum Beispiel Star Wars Jedi Survivor, ich muss den ersten Teil noch zu Ende spielen. Ich habe noch nicht zu Ende gespielt. Dann spiele ich auch nicht den zweiten Teil. So, bei Spider-Man wäre es jetzt was anderes. Ich habe den Tag überlegt hier. Ich habe ja, letzte Woche war ich krank. So, kaufst du Spider-Man 2? Habe ich dann auch nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Hätte ich es vielleicht mal machen sollen. Aber ist auch wurscht. Bin auch nicht zum Spielen gekommen. Mhm. Aber euch geht's hoffentlich anders. Hoffentlich habt ihr mehr Zeit und hoffentlich seid ihr ein bisschen gefestigter, wenn es darum geht, so ein Spiel durchzuspielen. Und trotzdem hoffen wir, dass in 2024 wieder neue gute Spiele rauskommen und auch viele Überraschungen, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Wir werden ja wieder eine Folge machen zu dem Ausblick für 2024. Na, stellen wir eine Liste zusammen, welche Spiele auf der Abschussliste dann stehen, na, was man sich reinpfeifen sollte, welche Spiele draufstehen, wo wir hoffen, dass die gut werden. Schade, dass ich Atomic Heart nicht mehr aufnehmen kann. Oder vielleicht auch gut so. Ja. Der Running Gag ist dann endlich mal durch. Und dann schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Und ob wir am Ende des nächsten Jahres wieder davor sitzen und denken so, Alter, guck dir das an, die Liste an Spielen, es wird immer länger. Wir schaffen es einfach nicht. Wir müssen uns klonen.
Allein bei den Game Awards wurden ja wieder irgendwie 50 Gott, Spiele vorgestellt, die alle kommen sollen. Und gut. Wir schneiden wieder einen anderen Podcast aus dem Beste Podcast der Welt Netzwerk ans Ende. Wir haben uns noch nicht entschieden, welchen. Lasst euch überraschen.
Hot Pink.
Gerne. Und das kommt nach unserem Outro. Also einfach vorspulen oder dranbleiben. Dann kriegt ihr nochmal das Intro von einem anderen Podcast aus unserem Füllhorn Netzwerk, was wirklich alles Mögliche hat. Hört euch gerne auch mal rein.
Okay, dann danken wir euch wie immer fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt.
Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast.
Tschüssi.
Tschüss.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo ihr Lieben. Gestorben ist in unserer Kategorie der Toten der Woche als erstes Schauspieler Ryan O'Neill. Der ist tatsächlich schon ein bisschen früher gestorben, nämlich soweit ich weiß am 8. Dezember. Also ist schon ein bisschen her. Aber es ist jetzt erst bekannt geworden. Und Ryan O'Neill kennt man, denke ich auch, wenn er jetzt schon seit längerem nicht mehr so wahnsinnig aktiv war. Aber man kennt ihn doch aus seinen Rollen von früher. Er war jetzt 82 Jahre alt, als er gestorben ist. Am bekanntesten, glaube ich, ist er tatsächlich im Hollywood-Film Love Story gewesen.
Ich habe den nie gesehen, aber wusste immer, wovon er handelt, weil er irgendwie so berühmt war.
Ja. Ich habe nur gerade überlegt, wer war denn da sein, also ich weiß genau, wie die Schauspielerin, mit der er Love Story gespielt hat, wie die aussieht, aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Aber egal. Ja, nichtsdestotrotz, ja, ich habe Love Story, nachdem alle immer gesagt haben, also wie toll der sei und so weiter und so fort. Und dann gibt's auch dieses ganz bekannte Lied, das ist ja auch dieses Love Story Song, das ist so dieses Themensong des Films. Und im Film geht's halt um Love Story, ja, um ein Pärchen und sie bekommt Krebs und stirbt und das ist alles hochdramatisch. Und ja, und auf jeden Fall ist das also, glaube ich, seine bekannteste Rolle gewesen. Und wofür er dann auch noch bekannt war, er war viele, viele Jahre mit Farrah Fawcett zusammen, bevor sie dann verstorben ist. Also das auch, also ein Celebrity-Paar sozusagen.
Die Frau mit der berühmten Föhnwelle.
Richtig, die Frau mit der berühmten Föhnwelle, eine der Charlie's Angels, selbst natürlich auch Schauspielerin, hat ganz, ganz viele andere Dinge noch gemacht, gemodelt etc. Hatte ihre große Zeit, glaube ich, aber eher in den 80ern, also 70er und 80er. Aber die waren viele, viele Jahre lang zusammen. Also er war jetzt 82, als er gestorben ist übrigens. Und er sei friedlich eingeschlafen, laut seinem Sohn Patrick O'Neill, den er dann auch noch später eben in der Ehe mit Farrah Fawcett quasi bekommen hat. Aber aus seiner ersten Ehe stammt Tochter Tatum O'Neill. Und die ist ja auch super bekannt. Die hat ganz als kleines Mädchen, also müsst ihr mal googeln, wie alt sie da gewesen ist. Ich würde jetzt, wenn ich raten müsste, sagen vielleicht 7 oder so, hat sie doch für Paper Moon, ich glaube, einen Oscar gekriegt, oder?
Golden Globe?
Das war von Golden Globe nominiert, aber ich glaube, sie hat tatsächlich einen Oscar bekommen. Warte, genau. Und zwar für diese Rolle in Paper Moon im Alter von 10 Jahren, also sie war 10. Und ich erinnere mich nämlich noch dran, sie hatte nämlich immer ein super schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater und das wurde durch dieses Ereignis ganz besonders angeheizt, denn er war auch nominiert, sie haben beide zusammen in dem Film gespielt und sie hat mit 10 den Oscar bekommen und er halt nicht. Und dann war er wohl echt eifersüchtig auf seine Mutter. Wow. Also der war echt, das muss richtig krass gewesen sein. Die beiden haben auch zwischendurch, also damit fing das wohl an, so sich sozusagen in die falsche
sehr
Richtung zu entwickeln.
Ja.
Ja, also das war halt, es war eine schwierige Persönlichkeit. Und die beiden haben dann wirklich, also jetzt nicht aufgrund dieser Geschichte, aber das wurde dann halt immer schlimmer. Und dann, klar, dann ist sie auch in die Pubertät gekommen und so weiter. Und da hat man ja eh immer Beef mit seinen Eltern irgendwie so ein bisschen. Naja, und nichtsdestotrotz, die beiden haben dann eben auch natürlich noch im gleichen Beruf gearbeitet. Und so, also der eine hatte mehr Erfolg, der andere weniger, etc., etc. Dann gab es wirklich Zeiten, wo die jahrelang nicht miteinander gesprochen haben.
Krass.
Und dann haben sie sich aber, also schon jetzt vor einigen Jahren versöhnt und das jetzt, als er verstorben ist, war da auch alles im Reinen. Aber ich erinnere mich dran, dass es da echt zwischendurch richtig harte, scharsche Zeiten gegeben hat.